So, ich muss wieder in mein Wellnessstudio.
Du musst los?
Ja, ach so, gehen wir, geht's mal weiter?
Ey, Simon.
Ja, Kännchen Daniel.
5 Jahre im Amt, weitere 5 Jahre im Amt, 5 Kinder. Wer ist das?
Puh, hast du noch einen Indiz für mich?
65 geboren.
Das könnte Don Lewe sein, Signore Markus.
Bürger Nummer 1 aus der Stadt Münster. Unser Oberbürgermeister war heute da.
Mhm.
Direkt nach seiner Wahl und hat sich für uns tatsächlich richtig schöne, knackige 90 Minuten Zeit genommen.
Hat sich eins seiner 6 Fahrräder geschnappt, dass das am stadttauglichsten war und ist kurz hinabgekommen für ein Gespräch, um auch mal ihm eine Auszeit zu gewährleisten.
Ja, wir haben ihn heute ganz bewusst für uns vom Amt enthoben. Es ist auch wichtig, das jetzt auch am Anfang noch einmal bei allem Spaß zu sagen. Wir wissen, dass wir uns in einer äußerst schweren Zeit befinden, dass wir das auch zukünftig aller Voraussicht nach noch werden. Und uns war es ganz wichtig, dass wir mit Markus heute in einem sehr entspannten Umfeld sprechen, ihn wortwörtlich einfach mal seines Amtes entheben und das getrennt voneinander sehen. Wir wollten ihn eher als Privatmenschen hier erleben und ihn befragen und uns mit ihm austauschen und nicht unbedingt als Oberbürgermeister. Das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, auch der Oberbürgermeister hat es verdient, in dieser Zeit sich auch mal eine Auszeit zu nehmen. Und wir bedanken uns recht herzlich bei ihm und auch bei den anderen Akteuren, die uns dabei unterstützt haben. Genau.
Ansonsten?
Ja, wie hast du es empfunden?
Entspannt. Locker.
Mega, ne?
Sehr gelassen, der Kerl. Ja. Das war mal für mich als Politik-Nicht-Nerd interessant zu erfahren, wie man überhaupt dazu kommt, Oberbürgermeister zu werden. Weil man geht ja nicht von der Schule ab und denkt sich, jo, ich werde jetzt Bürgermeister. Meistens denkt man sich, ich werde Feuerwehrmann oder Polizist.
Ja, genau. Also auch mal so seinen Werdegang zu hören. Ich meine, das habe ich ihm ja nun auch schon im Verlauf des Gesprächs gesagt, dass seine Verwaltungslaufbahn jetzt nicht unbedingt die spannendste ist. Aber ich glaube, das weiß er auch selber. Aber nichtsdestotrotz, welche Krisen er gemeistert hat in der ganzen Zeit. Ich selbst 2009 nach Münster gekommen, jetzt 11 Jahre nur den Oberbürgermeister Markus Lewe erlebt. In dieser Zeit ist viel passiert und das mal so mit ihm Revue passieren zu lassen, war einfach wirklich super, ne?
Jetzt haben wir leider nicht mehr die Frage klären können, wie viele Hemden er eigentlich hat und wer die bügelt, ne?
Das macht er wahrscheinlich selber.
Ja, denke ich auch. Und warum auch mal so ein Bürgermeister eskalieren kann.
Korrekt, das erfahrt ihr heute in der Folge.
Augen auf, Ohren auch. Viel Spaß bei der Folge. I got these voices in my head, they get louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
Also wenn man auf einem Sticker verewigt ist, dann hat man es auf jeden Fall geschafft.
Das will ich auch mal behaupten.
Von mir gibt es auch keinen.
Oh.
Nee. Die Zeit.
Ja, allerdings.
Daniel, vielleicht sollten wir auch mal Sticker machen.
Ja. Ich bin sogar gefüttert.
Selbstverständlich. Wir haben uns bestens informiert bei den Quellen.
Ach nein, die süß.
Wir möchten ja auch, dass du dich wohlfühlst. Von daher haben wir Käsehäppchen.
Ach, geil. Hier von gegenüber?
Ja, exakt.
Ah, super. Ja.
Ein paar Cashews, ein paar, helft mir, Erdnüsse. Ah, hier, Cola Light. Bist du Fan?
Ja.
Haben wir auch.
Ja, ist auch Cola Light.
Ja,
genau. Ja, super, danke.
Gibt's normalerweise bei uns nicht.
Ach wow.
Sonst gibt's ja lieber Cola.
Cool. Genau. Ja, das ist natürlich auch gut. Die mache ich auch gerne. Nee, ich mache echt alles. Also ich weiß nicht, ob ihr den Auenhof kennt. Den Laden auf dem alten Steinweg.
Ja. Ja.
Der ist so genial. Die haben so leckere Sachen. Das ist ja alles von einem Hof.
Ja.
Und die Mutter dieser beiden Söhne, die das betreiben, hat selber mal angefangen mit dem Käse und jetzt machen die auch verschiedene Quarks.
Joghurt, ne? Joghurt,
Vanillefly, das ist der Hammer, echt.
Ja. Direkt neben der Pension, oder?
Genau, ja, da ist die Straße noch zwischen, die zum Enchilada führt und dann auf der Ecke. Genau.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall,
ja, ich mich auch,
dass du dir Zeit genommen hast für uns heute.
Schön, dass ihr Zeit habt.
Du hast es selber schon gesagt, du bist zu spät.
Ja, kommt schon mal vor.
Aber das ist ja immer noch, wie sagt man, die obligatorische
Viertelstunde. Das ist die akademische.
Ja,
genau.
Ja. Wir haben mehr Zeit. Ja. Wir sind flexibel.
Kaffee haben wir übrigens auch
gerne,
da, ne?
Super.
Wenn's ja, auch Kaffee sein darf.
Du darfst dich entscheiden. Ja, Connect, Explore oder Innovate.
Ja, alles gut. Connect ist immer gut.
Machen wir heute.
Ja. So, sehr gerne. Danke, danke.
Normale Milch, Zucker, Hafermilch, alles da, was benötigt.
Das ist ja wahnsinnig. Das ist echt hier wie ein Luxusrestaurant.
Ja, ja, selbstverständlich. Wenn wir auch Gäste in unserem Wohnzimmer empfangen, dann versuchen wir es auch möglichst schnucklig zu machen.
Ja. Ja, jetzt haben wir gewartet und eigentlich kenne ich das Warten aktuell nur aus dem Baumarkt.
Oh.
Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Baumarkt wart.
Ich hasse Baumärkte.
Ja, ich auch. Aber im Moment ist es so.
Für mich ist das die Hölle, die Vorstufe zur Hölle.
Gefühlt die letzte.
Wirklich, ich weiß auch nicht, viele finden das immer ganz toll, aber ich finde die so schrecklich.
Also meine Freundin liebt's.
Ja, meine Frau auch.
Ich liebe es auch. Der letzte Zufluchtsort gerade vielleicht in diesen Zeiten für den Mann, für den Familienvater?
Baumärkte sehen immer nach furchtbarer Arbeit aus. Irgendwie. Ich kann mich mal erinnern, dass ich Rehgipsplatten da rausgeschlört habe. Dann hat man nachher so komische Hände, die dann so, als wenn man mit dem Finger über eine Tafel geht und so.
Oh ja, das Geräusch mag keiner. Der gute Kollege Alex Sommer, müsste dir auch ein Begriff sein, ja, ne, von der Items. Den habe ich auch letztens da getroffen mit seiner Tochter. Der sagte, es ist das erste Mal, Simon, dass ich diese Woche raus bin. Ich bin nur im Homeoffice. Der war auf jeden Fall glücklich.
Aber wie sieht das denn aus? Also ich kenne Baumärkte noch so von vor ein paar Jahren, da war ich da öfter, da war da aber niemand. Also da hast du auch Personal vergeblich gesucht. Da warst du eigentlich ziemlich lost. Ist das jetzt ein bisschen anders durch Corona?
Also an der Personalanzahl hat sich nichts geändert. Die Frequenz der Besucher hat sich deutlich erhöht.
Glaube ich auch, die Leute haben viel zu tun zu Hause.
Gefühlt baut jeder gerade irgendwie an seinem Eigenheim rum oder an seiner Karre, um irgendwie noch wegzukommen.
So ein bisschen, deswegen baut Herr König auch sein Imperium bei Brillux weiter aus und weiß gar nicht mehr wohin, weil jeder Farbe kauft. Ja, das kann man sehr gut vorstellen. Ja,
ja, aber das beschäftigt mich zumindest gerade.
Ja.
Muss ich loswerden.
Ja, du, ne? Baumärkte, wichtiges Thema. Aber wir möchten erstmal unseren Gast heute begrüßen. Ich habe dafür auch eine kleine Einleitung, denn wir begrüßen heute den FC Bayern München der Kommunalpolitik.
Oh, ist ein schlechtes Beispiel. Ganz schlecht.
Markus, es gibt aber Kinder, die bereits in der 4. oder 5. Klasse sind, die nur dich als Oberbürgermeister der Stadt Münster kennen. Jedenfalls ist die große Frage, die wir uns, die Simon und ich uns heute im Vorfeld gestellt haben, sprechen wir heute mit dem Oberbürgermeister der Stadt Münster oder mit der Privatperson Markus Lewe? Wir hätten natürlich gerne Zweiteres, dass wir heute mit dir ein bisschen persönlich sprechen und plaudern können, trotz der schweren Zeiten, die wir natürlich haben, nationalweit als auch in Deutschland. Und wir würden dich heute trotzdem versuchen, vom Amt zu befreien, zumindest für diese 1,5 Stunden, die wir vielleicht mit dir haben. Darfst auch gerne die Schuhe ausziehen, das machen wir auch immer sehr gerne, wenn wir uns wohlfühlen.
Das riecht dann.
Wir gratulieren dir natürlich. Okay. Fahren wir nicht in die Parade, Simon.
Das ist ganz wichtig.
Wir gratulieren dir natürlich erstmal zur Wiederwahl und ich habe natürlich auch gesehen, oder Simon und ich haben auch gesehen, dass du der erste Oberbürgermeister bist, der zum dritten Mal im Amt bestätigt wurde. Auch da alles Gute zum Hattrick.
Danke, danke.
Sehr gerne.
Wie fühlt sich das so an? Ich war noch nie Oberbürgermeister. Und wieso eigentlich Oberbürgermeister?
Ja, mal ist mal Ober, dann Bürger und zwischendurch auch mal Meister.
Ja, gut.
Also Oberbürgermeister sind in Nordrhein-Westfalen immer die Bürgermeister der kreisfreien Städte. Aber in Ostdeutschland zum Beispiel ist es wieder anders. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien. In Nordrhein-Westfalen sind dann beispielsweise von Städten wie Recklinghausen, die eben keinen eigenen Kreis, also keine kreisfreie Stadt sind, da sind es dann Bürgermeister. Aber gut, Oberbürgermeister hieß es in Münster eigentlich übrigens schon immer. Und so ist es halt auch geblieben.
Sehr schön. Jetzt hat Sebastian eben schon mit den Stickern, wo du ja auch drauf verewigt bist, in Pixel-Optik, einen guten Einstieg gefunden zum Thema Digitalisierung über den Münsterhack, der ja auch jedes Jahr aufs Neue von der Stadt Münster unterstützt wird. Und für mich hat sich da eingangs die Frage gestellt, was meinst du? Wie digital ist Münster eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10?
10 ist gut oder 10 ist schlecht? 10
ist super digital.
Okay.
Die Stadt besteht nur noch aus 1 und 0.
7,5.
7,5?
Ja.
Und wie digital würdest du dich selber bezeichnen?
8.
Spielt das eine große Rolle in deinem Alltag?
Das Digitale?
Und auch geschäftlich?
Ja.
Genau, um deine ganzen Aufgaben
absolut
zu erledigen?
Absolut. Also für mich ist das Smartphone mittlerweile unverzichtbar geworden. Das geht bei den einfachen Kommunikation los. Also mittlerweile schreibe ich auch schon gar nicht mehr, sondern ich diktiere das dann und lasse es dann übertragen. Mhm. Das geht aber auch bei allen Geschäften, die ich machen kann, ob das eine Bahnkarte kaufen oder ein Paket abholen oder alles, was irgendwie smart an smarten Lösungen da ist, das begeistert mich total und das nutze ich auch sehr intensiv. Also ich glaube, wenn ich von heute auf morgen mein Smartphone verlieren würde, das würde erhebliche Beeinträchtigung meines gewohnten Lebensablaufes bringen. Also, oder wenn ich mal Zeit habe und mal was kochen will, dann gucke ich mir mal so eine schöne Koch-App an, was man da an Zutaten für braucht. Da gibt es dann Einkaufslisten, die empfohlen werden. Und wie gesagt, Fotos mache ich natürlich auch sehr gerne.
Ja.
und sortiere die auch. Und einmal im Jahr mache ich das sogar so, dass ich dann so einen Jahresrückblick erstelle. Ich lade die dann runter und bestelle dann echte Fotos und beklebe dann richtig klassischen Fotoalbum. Und das schenke ich dann meiner Frau immer. Und ich finde es auch selber spannend, das Jahr auf dem Wege nochmal Revue passieren zu lassen.
Ja, ich kenne das selber. Man hat irgendwie aber Millionen Fotos. Und genau, wirklich durchgucken tut man die nicht. Ja, man schaut sich schon mal so einen automatischen Rückblick dann auf dem iPhone an. Ja. Aber das war's dann auch bei mir. Ne?
Das ist geschickt, ne, muss man sagen. Weil Fotos sind jetzt ja dadurch, dass man sie halt irgendwie gar nicht mehr haptisch in der Hand hat und so, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel wert. Man hat tausende von Fotos irgendwann auf dem Smartphone. Deswegen finde ich das ganz
romantisch. Und das Album hat einen echten Wert. Weil ich das schon viele Jahre mache, ist es immer so, ich nehme es aus der Hand und man guckt nochmal rein. Teilweise beschrifte ich die auch nochmal mit irgendwelchen Stiften da. Und es gibt ein Format, das hat dann einer Sohn Jonas mal entwickelt vor ein paar Jahren. Der hat tatsächlich dann diejenigen gebeten, die dann an Weihnachten noch zu uns kommen. Wir haben ja 5 Kinder und 3 von denen kommen dann immer noch, dass dann jeder 20 Bilder oder 30 dazu tun darf. Und dann macht er Heiligabend noch so einen Jahresrückblick. Das ist auch ganz spannend.
Das ist cool. Ja. Ja, das ist richtig. Ich kenne das auch von meinem Kumpel, der macht das von all seinen Urlauben. Weil genau gerade da macht man ja irgendwie wie ein Berserker Fotos und weiß am Ende nicht mehr, wo man war und was man sich angesehen hat.
Urlaubsrückblicke mit anderen können manchmal auch ganz schrecklich sein. Also das ist schon viele Jahre her, da waren wir auch mal eingeladen, da wurden so Bilder gezeigt und da war ich so müde und bin ich eingeschlafen und hatte mich auf meine Frau verlassen, dass die wach blieb, aber die ist auch
eingeschlafen. Ja, das Problem kennt man, ja.
Ich habe mir jetzt gerade bei dem Thema einmal auch denken müssen, wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich jetzt hier gleich aus dem Hub gehe, mein Handy verloren habe. Und eigentlich ist es schon fast traurig, der Gedanke, dass ich denke, Kacke, es würde mich schon stark beeinträchtigen, ne?
Ja, ich vergleiche das Smartphone halt, das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser, ne? Das ist so das digitale Schweizer Taschenmesser, damit machst du alles. Damit, das ist dein Hirn, das ist deine Arbeit, das ist mehr oder minder dein Leben, was sich da drauf
abspielt. Ja, und das ist eben das Unvorstellbare. Das, ich kann mir nicht vorstellen, das gibt's ja erst seit 12 Jahren, dass es das noch nicht länger gibt, ne? Wir sind mal in Urlaub gefahren und haben uns mit Freunden getroffen. Und die sind vorgefahren und haben uns irgendwie mitgeteilt, dass sie in einer Unterkunft waren und die haben uns gefragt, ob wir da auch hinkommen wollen. Das war in Glurns, da im Finchgau. Und ich weiß bis heute nicht, wie diese Kommunikation stattgefunden hat. Das ist mir völlig schleierhaft. Also, aber irgendwie hat es geklappt. Also offenbar haben die eine Telefonzelle irgendwie gesucht und dann, oder ob wir uns verabredet haben. Also ich weiß es nicht mehr. Oder dass die Kinder alle überlebt haben ohne Smartphone, ne? Bei den ganzen Helikoptern und so, das ist schon.
Ja, gutes Stichwort. Wie, ich meine, du bist beseelt mit 5 Kindern, das ist jetzt ja auch über dem Durchschnitt, würde ich mal behaupten.
Und 5 Enkel.
Ja, und die Enkel, was siehst du da für eine Entwicklung? Also gerade auch so die Erziehung mit digitalen Medien und mit Social Media, wie siehst du das? Wie differenziert und in welche?
Also aktiv haben wir das eigentlich nicht betrieben, sondern das haben die sich selber erarbeitet. Wir haben wohl auch gerade bei den jüngeren Kindern oder beim Jüngsten nochmal darauf geachtet, dass es maßvoll geschieht. Klar haben wir damals mal auch so Spielekonsolen oder solche Geschichten, die es dann gab, das haben wir auch mal verschenkt, glaube ich. Aber wir haben es nie jetzt aktiv betrieben, sondern immer auch mit denen drüber gesprochen. Also dass es nicht zum Hauptlebensinhalt wird. Und das haben die auch ganz gut hinbekommen, dass sie es immer noch differenzieren können und es aber natürlich auch intensiv anwenden. Bei meiner Frau ist es etwas anders. Die hat natürlich auch das Nötigste gemacht, aber die ist natürlich jetzt, die ist Lehrerin, Corona-bedingt ist sie voll zum Digital Junkie geworden. Also die ist
ja, es geht nicht anders. Ja.
Aber wie prägt sich das aus? Womit beschäftigt sie sich dann?
Ja, indem sie tatsächlich auch Unterricht macht mit den Schülerinnen und Schülern. Die ist Grundschullehrerin, einige Schülerinnen und Schüler kontaktiert hat, auch während des ersten Lockdowns. Und ganz viele Besprechungen über Video macht. Also Ziel von ihr ist immer, also keinen Tag ungenutzt lassen, auch wenn eben die normale Kommunikation nicht möglich ist, auch mal zu fragen, wie geht's den Schülerinnen und Schülern, auch mit den Eltern mal Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das hat sie aus meiner Sicht, glaube ich mal hier lobend feststellen zu dürfen, sehr verantwortungsvoll gemacht.
Sehr schön, so soll's sein. Ganz am Anfang, März. Wir haben nämlich was gemeinsam. Wir sind beide im März geboren. Cool. Ist man ab dem 27. März noch Fisch?
Nein, wieder.
Nicht mehr? Sonst hätte ich gefragt, ob du gut schwimmen kannst.
Kann ich. Sehr gut. Sagen wir mal so, ich kann gut schwimmen, aber ich bin zu langsam. Ich bin langsamer Schwimmer.
Der Versuch zählt, Simon, der Versuch zählt. Ja. Mach dir nichts draus, Markus, das ist eigentlich immer so.
Ein Übergang muss auch mal holprig sein.
Ja, das stimmt schon.
Aber das Leben.
Nimm uns doch mal mit, du bist jetzt, das darf man ja sagen, 55 Jahre jung, bist jetzt seit über 10 Jahren im Amt und wirst die 15 Jahre ja auch locker voll machen.
Sind dann 16, also ich bin jetzt 11 Jahre im Amt.
Ja, ja. Und nimm uns doch mal mit in die Vergangenheit. Wie war das, wo bist du aufgewachsen hier in Münster und wie war das damals? Wie sah Münster damals aus?
Ganz anders. irgendwie, also natürlich ist der Dom stehen geblieben, das Rathaus war da. Es gab einige Dinge, an die ich mich erinnern kann als Kind, zum Beispiel an das Café Schukan. Das war immer ein ganz interessanter Ort, an dem wir Kinder natürlich nur selten mitgenommen wurden. Es war völlig verraucht. Es waren ganz interessante Damen da, die dann die Leute entsprechend bedient hatten. Und es war irgendwie eine ganz ungewöhnliche Atmosphäre, aber auch irgendwie auch eine schöne Atmosphäre. Es gab eine Kaffeerösterei auf dem Prinzipalmarkt, die Kaffeerösterei Luke. Und es duftete dann teilweise nach frisch geröstetem Kaffee. Also es waren noch ganz viele so Manufakturen. Bruno Nebelung war ein Gartenladen, der da war, wo heute die Bäckerei Pohlmeier ist, also wo man Dünger kaufen konnte, Blumensamen, also etwas, was man sich im Grunde genommen in diesen, sagen wir mal, Hochtextilwüsten gar nicht mehr vorstellen kann. Und das war teilweise das Bild, was die Stadt geprägt hat. Aber sie war auch ziemlich piefig. Das konnte man auch als Jugendlicher, konnte ich das wahrnehmen. Es gab allerdings einige Inseln, wo eben dann doch so das junge Leben sehr stark zum Vorschein kam. Zum Beispiel gab es ein Edusche und ein Chibo-Laden auf der Salzstraße. Edusche war gegenüber von dem heutigen Chibo. Und es hatte zur Folge, dass samstags mittags rund um den Lamberti-Brunnen riesen Menschenmengen standen, junger Menschen, die dann da Kaffee getrunken haben und auch verschiedene Dinge an Dampf produziert hatten. Und und ja, es war eben auch so, dass es natürlich deutlich weniger bebaute Fläche gab. Der Hafen hier war eben Hafen, er war ein Industriehafen, eigentlich eine No-Go-Area, da ging man nicht hin. Also es war eben gefährlich, es war nachts und abends duster. Als Kind und Jugendlicher wurde man immer davor gewarnt, also hier bitte nicht hingehen.
Gab es diesen Ausläufer damals schon? Also
diesen Hafen?
Diesen Ausläufer hier, dieses Hafenbecken?
Ja, ja, oder klar, das ist über 100 Jahre alt. Nein, der Hafen, also der Kanal ist direkt mit diesem Hafen gebaut worden, ja, vor 110 Jahren. Und das gab es wohl von Anfang an. Das war auch von Anfang an so, dass diese Speicher, kann man ja erkennen, das sind ja, genau, richtig alte Speicher. Der Flechtheim-Speicher hier gegenüber ist übrigens ein ganz kostbarer, der auch eine große Geschichte hat, die komischerweise in Münster zu wenig erzählt wird. Es werden manchmal zu wenig Geschichten in Münster erzählt. Denn Flechtheim war ein Münsteraner, der jüdischen Glaubens war und nach New York emigriert ist und dort ein ganz bekannter, weltbekannter Galerist wurde. Mhm. Und eigentlich ist erst mit der Aufnahme des Spielbetriebs des Wolfgang-Borchert-Theaters auf Flechtheim nochmal hingewiesen worden, aber ist auch fast schon wieder vergessen worden. Finde ich eigentlich schade, weil er eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Mhm. Und damit eben auch sichtbar wird, dass hier die jüdische Kultur in Münster immer auch schon eine große Rolle gespielt hat. Ja. Wenn auch nicht gerade in dem Kult, also er gehörte sicherlich nicht zu den Kultpflegenden, aber eben, dass es ganz normal war, dass hier auch erfolgreiche jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger im Stadtgeschehen unterwegs waren.
Ja.
Tja, jetzt seid ihr am Ende?
Ja, jetzt sind wir fertig. Schutzweg. Ich gehe da schon mal. Nee, wir sind ja so ein bisschen abgebogen auf einen Hafen. Aber ansonsten, was hat man
ja, denn
so
und den gemacht? Hafen finde ich wirklich auch, also ich finde den Hafen, ich meine, ihr habt ja Glück, dass ihr hier seid mit eurem Digital Hub.
Ja.
Der Hafen ist echt ein gelungenes Beispiel dafür, wie neben diesem klassischen mittelalterlichen Identifikationsraum Altstadt etwas ganz Neues entstanden ist. Ich würde mal sagen, so drei Bereiche im inneren Stadtraum, die sind so kostbar. Das ist einmal natürlich die Altstadt, das ist der Hafen und das ist auch das Univiertel. Und der Hafen ist deshalb so spannend, weil eben hier eine ganz gesunde Transformation stattgefunden hat. Man hat hier ganz peu à peu die Dinge weiterentwickelt. Sie werden auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Und man hat vor allen Dingen darauf geachtet, dass es langsam gemacht wird, es nicht komplett kommerzialisiert wird, sondern auch durchmischt wird. Und diese Durchmischung, die ist so kostbar bei solchen ehemaligen Industrieflächen. Denn es gibt so viele Städte, die auch solche Häfen haben, die werden dann durchstrukturiert. Dann laufen tagsüber da die Anzugträger und Kleidträger rum und nachts ist tote Hose. Und hier kommt demnächst ein Ruderverein hin, dann sind Jugendliche da, die hier rudern. Die B-Side kommt hier hin mit einem eigenen Programm. Es gibt Manufakturen wie Käsemanufaktur hier auf der Seite. Aber natürlich gibt es auch Büros und es gibt eben auch kreative Orte wie diesen hier. Und diese Durchmischung, die macht's und das Theater natürlich. Da müssen wir dringend darauf achten, dass das erhalten bleibt. Und das Gleiche gilt auch für den Haverkamp. Der Haverkamp ist für die Stadt so unfassbar wichtig. Wenn ich auch ein kreatives Umfeld weiter pflegen will und auch dafür sorgen möchte, dass auch die Kreativwirtschaft sich weiterentwickelt, dann müssen die Leute natürlich nicht nur Räume vorfinden, wo sie das machen können, sondern sie müssen sich schlicht und ergreifend wohlfühlen und auch die Freiheit haben, sich wohlzufühlen. Und das ist ehrlicherweise viel komplexer, als man sich das vorstellt. weil man sehr schnell dazu tendiert, Städte scheinbar schön zu machen. Aber das ist nicht das, was junge Menschen suchen, sondern sie suchen eben auch Freiräume, auch Orte, wo man sich ausleben kann. Und das gehört letztlich mit zur Urbanität einer Stadt, die auch Großstadt sein will, mit dazu. Und das ist auch mein Verständnis von Großstadt.
Stichwort junger Mensch, zurück in deine Kindheit. Wo bist du aufgewachsen im Münsterland?
Ich bin tatsächlich in Münster in einer Klinik geboren worden, die es gar nicht mehr gibt, in der Wesener Rotklinik am Zentralfriedhof. Und habe zunächst auf der Zumsandestraße gewohnt. Das ist gar nicht so weit weg von hier.
Ist das Zentrum oder ist
das ein Zentrum? Das ist eine Nebenstraße von der Warendorfer Straße. Und dann haben meine Eltern in Körde ein Haus gebaut und dann habe ich meine Kindheit in Körde verbracht. Mein Vater, der war damals zuständig für die technische Planfeststellung der Autobahn in Westfalen-Lippe, sodass wir gelegentlich dann schon immer das besondere Erlebnis hatten, dann mit einem Auto über Autobahnbaustellen zu fahren. Ich kann mich daran erinnern, dass wir zu meinem Patenonkel nach Frankfurt gefahren sind und dann über die A45 teilweise über Baustelle, teilweise über noch im Bau befindliche Brücken gefahren sind, dann wieder runtergefahren sind und wieder hoch. Und das fanden wir natürlich super spannend. Ja, und dann bin ich dort zur Norbert-Grundschule gegangen. Wir haben sehr früh mit dem Kinderkriegen angefangen, sozusagen mit Vorliebe geheiratet und dann eine Studierenden-Ehe geführt, sind dann in ein Studentenwohnheim gezogen und haben da unglaublich viele nette Menschen kennengelernt, die eben auch sehr früh schon eine Familie gegründet haben. Das war eigentlich eine der schönsten Zeiten. Wir hatten kaum Geld. Und haben trotzdem irgendwie glücklich gelebt. Also wir haben dann keine Kneipenbesuche gemacht, sondern haben einen Picknickkorb zusammengestellt, sind zum KÜ gefahren oder in die Riesefelder gefahren und haben dann mit den Kindern Fußball gespielt oder was auch immer. Und das war wirklich eine kostbare Zeit. Zwischendurch haben wir uns gegenseitig vom Studium abgehalten oder natürlich auch geholfen, haben eine eigene
Kindergruppe. Was habt ihr beide studiert, wenn
ich fragen darf? Ich habe, meine Frau hat Lehramt studiert und ich habe erst Jura gemacht und habe dann aber Geld gebraucht und habe dann ein duales Studium gemacht und bin dann Diplom-Verwaltungswirt, aber das ist dann eine Fachhochschule für öffentliche Verwaltung gemacht. Und damit ich auch dann schnell ans Geld verdienen kam, denn schließlich waren dann schon zwei Kinder da und die Familie wollte ja auch versorgt sein. Ja, und dann haben wir gute Freundschaften gebildet und eine Freundschaft, die sich da gebildet hat, die haben dann drei Kinder bekommen. Bei denen war es dann so, als klar war, dass das zu klein wird in diesen Studentenwohnungen, dass wir irgendwie zusammen bauen wollten. Und das hatte aber auch nicht geklappt. Damals war Bauen in Münster auch fast unmöglich für junge Familien. Und es gab gigantische Zinshöhen. Also die lagen irgendwie bei 9% Hypothekendarlehen. Das war schon ziemlich heftig. Und dann haben wir überlegt, ob wir nach Techte oder Havixbeck ziehen sollen. Naja, und die Freunde, die Kleiners von uns, die wollten dann auch wegziehen. Und durch Zufall hat es dann geklappt, dass sie direkt neben uns dann ein Grundstück bekommen haben. So dass wir dann seitdem in Angelmodde in einem Reihenhaus nebeneinander wohnen, einen gemeinsamen Garten haben. Und die Kinder von denen sind mit unseren Kindern wie Geschwister aufgewachsen. Und bis heute ist es eine unglaublich herzliche und faszinierende Freundschaft und Nähe. Aber auch mit der nötigen Distanz, die so eine Nähe natürlich auch braucht, wenn man lange gut miteinander leben will. Also wird schon mal zusammen gefrühstückt oder zusammen Abend gegessen oder was auch immer.
Ja. In welchem Jahr habt ihr da angefangen zu bauen? In welchem Jahr befinden wir uns gerade?
Das war 1992.
Okay.
Da haben wir, glaube ich, irgendwie 9% Zinsen bezahlt für eine Hypotheken. Und kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Das ist viel, nehme ich an. Ich
habe ja, das war auch wirklich.
Bauen ist noch nicht bei mir drin.
Ja, und das war auch wirklich Glück, dass wir überhaupt einen Bauplatz gefunden haben. Das war damals die städtische Vorgängergesellschaft von Wohn- und Stadtbau. Die hieß damals Deutsches Heim. Und damals hatten wir dann drei Kinder und die haben da so Vergabegrundsätze gehabt, dass dann kinderreiche Familien an diese Grundstücke kamen. Aber es war natürlich nicht einfach, eine Finanzierung aufzustellen. Das musste wirklich, war alles sehr knapp auf Kante genäht. Denn wenn es zu knapp gewesen wäre, dann hätte man allein aus sozialen Gründen diesen Bau gar nicht zugelassen. Aber das haben wir dann gerade hingekriegt. Und das waren natürlich ziemlich harte Jahre. Denn waren die Einkäufe schon immer so organisiert, es möglichst immer knapp zu halten. Und wir sahen, dass das Kindergeld quasi mit dem Windeleinkauf schon aufgeschluckt war. Aber ich finde, im Nachhinein war das eine wichtige Erfahrung, denn es zeigt auch, dass wir mit einfachen Verhältnissen gut leben können. Und es ist natürlich schön, wenn man sich heute mehr gönnen kann, aber trotzdem auf dem Teppich zu bleiben, das ist immer ganz wichtig für uns. Und das ist auch für die Kinder wichtig, dass sie das alle auch bis heute so beherrschen.
Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein.
Absolut.
Zeit.
Ja, das ist genau der Punkt. Das habe ich jetzt in Corona nochmal gemerkt.
Ja.
Als dieser Lockdown begann, hatte ich zu Beginn des Lockdowns einen gigantisch vollen Terminkalender. Hinzu kam natürlich der Kommunalwahlkampf, der immer näher rückte, sodass ich noch mehr Termine hatte als ohnehin schon. Und mit einem Mal war alles vorbei. Es gab keine Termine mehr. Es gab viele Krisentermine, Krisenstabssitzungen, Videokonferenzen, aber viele Abendtermine waren auf einmal weggefallen. Die Osterferien waren auch weggefallen, da hatte ich dann natürlich auch viele Krisensitzungen. Und zwischendurch sind so ein paar Dinge aufgekommen, die ich total irre fand. Auf der einen Seite ist nämlich das Gleiche passiert, was wir vorhin mal angesprochen haben. Ich habe auf einmal den Garten wieder entdeckt, habe Kohlrabi angebaut, Radieschen angebaut, bin zum Bauern gefahren, habe Milch geholt, Joghurt produziert, Käse produziert. Also Dinge, die ich immer mal gerne machen wollte, bin mit dem Mountainbike durch die Hohe Wart gefahren, durch die Dafert, habe Ecken kennengelernt, nicht weit von meinem Haus entfernt, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Und da habe ich gedacht, das Wetter war ja toll und es war auch noch alles ziemlich nass durch den ziemlich regenreichen Winter. Und es waren teilweise so traumhaft schöne Bilder, dass ich richtig glücklich war, muss ich ehrlich sagen. Das waren so. Und da habe ich bis heute auch nochmal drüber nachgedacht, irgendwie ist diese Krise sehr tragisch, vor allen Dingen für die, die betroffen sind, die unmittelbar krankheitsmäßig betroffen sind, die aber auch existenziell betroffen sind. Dazu gehören die Gastronomen, vor allen Dingen die Kultur, die freie Szene. Das macht mir in mehrfacher Hinsicht Sorge, kann ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, es ist ein Weltbremspedal gewesen, was auch nötig war, weil die Welt sich immer schneller gedreht hat, immer bedrohlicher schneller gedreht hat und kurz davor war, aus den Angeln gehoben zu werden. Und ich glaube, dass wir jetzt die Chance nutzen müssen, nochmal innezuhalten und zu gucken, muss eigentlich immer alles besser, schneller, höher und so weiter sein. Und deshalb wird diese Corona-Herausforderung, wenn man sie vernünftig anpackt, auch eine ganze Menge an Chancen mit sich bringen, wie die Innenstädte in Zukunft aussehen, wie wir in den Städten zusammenleben wollen, wie wir auch Natur wieder wertschätzen, wie wir wieder mehr im Einklang mit der Natur leben, wie wir uns mehr auch an den Produkten der Natur erfreuen, die eben nicht von weit her kommen müssen, sondern aus der Nähe kommen, wie wir auch Nahrungsmittel wieder wertschätzen lernen und uns auch wieder widerstandsfähiger machen, auch gegenüber den Kräften der Natur. Denn so zynisch sich das anhört, ein Virus ist leider was Normales und er hat immer auch zur Weiterentwicklung von Organismen beigetragen. Und je mehr Menschen im Einklang mit der Natur leben, desto geringer ist natürlich auch die Anfälligkeit dafür. Wenn ich mich überwiegend mit Zucker und Fetten ernähre oder in Blechbüchsen meine Bewegung abbilde durch das Bewegen eines Gaspedals, dann lebe ich nicht mehr im Einklang mit der Natur. Und ich glaube, das ist auch eine Lebenseinstellung, die immer mehr Menschen gerade auch in den urbanen Räumen als besonders wahrnehmen. Und ich glaube, dass sich dann eine ganze Menge verändern wird in den nächsten Jahren.
Das heißt, du hast dich gerade jetzt auch in der Zeit sehr stark selbst reflektiert, so wie ich das raushöre oder so wie wir das hören. Gibt es irgendwas, also wie gehst du mit diesem Druck um? Also das kann man sich ja nicht vorstellen, wie man für eine Stadt Münster dann einfach schwere Entscheidungen treffen muss, gerade in diesen schweren Corona-Zeiten. Wie schaffst du das? Was führt dazu, dass du irgendwie mit diesem Druck umgehen kannst? Wie schaffst du es auch, deine Emotionen im Zaum zu halten?
Also erstmal habe ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich sehr gut vertrauen kann. Wir beraten uns gegenseitig. Zu Hause mache ich das natürlich auch. Ich habe gute Freundinnen und Freunde, mit denen ich mich berate. Auch eine Kollegin, mit der ich mich auch regelmäßig berate und wo wir dann unsere Informationen austauschen. Ich habe in dieser Krise gemerkt, dass es Manager gibt, die völlig durchgeknallt sind, wo ich mir dann auch denke, in dieser Zeit trennt sich Spreu vom Weizen. Es gibt diejenigen, die eine ausgeprägte Krisenresilienz besitzen und auch mit der nötigen erforderlichen Ruhe daran gehen und es gibt andere, die durchknallen. Und für mich war immer wichtig, auch wenn ich selber nicht genau wusste am Anfang, was kommt da eigentlich auf uns zu, massiv zu informieren und zu kommunizieren. Ich habe ja fast täglich ein Video gedreht, habe auch ehrlich von dem berichtet, was ich weiß und auch von dem, was ich nicht weiß. Aber ich habe das, so glaube ich, immer auch mit der nötigen Ruhe getan und auch deutlich gemacht, es ist eine große Herausforderung für uns alle. Für uns ist der Zusammenhalt jetzt wichtiger denn je. Schaut auf die, die jetzt besonders betroffen sind, auch die am scheinbaren Rand der Gesellschaft stehen. Schaut auf die alten Menschen, die vereinsamen, schaut auf die Menschen, die kein Obdach haben und auch nicht bereit sind, in eine Unterkunft reinzugehen, weil die Geschichte immer wieder zeigt, gerade in der Krise zeigt sich die Resilienz einer Stadt. Ist man wirklich in der Lage, eine Stadt so zu steuern, dass die Menschen, die in der Stadt leben, das Gefühl haben können, irgendwie dazuzugehören. Also was man vielleicht als Identität bezeichnet. Ja. Und das war ganz wichtig. Und für mich persönlich war es eben auch wichtig, zwischendurch Ausgleich zu haben. Ne? Also für mich ist ja einer der Hauptausgleichspunkte das Fahrradfahren. Ich fahre jeden Tag Fahrrad nach Angelmode und zurück. Und wenn ich Zeit habe, fahre ich dann auch schon mal weitere Strecken. Wie am Wochenende bin ich in Baumbergen gewesen, was ich besser sein gelassen hätte, weil ich das Gefühl hatte, dass sie nur aus Fußgängern und Wanderern besteht. und Joggen. Das sind eben dann, und im Sommer dann auch ist mein Lieblingsort, die Hiltrupper Kanalinsel, denn da gehe ich dann schwimmen. Und ein paar Mal haben wir es auch so gemacht, dass wir uns dann an den Sommerabenden, ich kann mich an einen Freitagabend erinnern, haben wir dann auch wieder den berühmten Picknickkorb flott gemacht, Käse, Baguette, schönen Rotwein, und dann haben wir uns in die Sonne gesetzt. Zwischendurch ein bisschen schwimmen, lesen. Das ist wie Urlaub.
Und seit neuestem Jahr auch wieder den Garten zurückentdeckt.
Ja, aber das ist leider dann doch durch den plötzlich wieder auftretenden massiven Termineinsatz spätestens Mitte Mai wieder anders geworden. Wobei, was ich auch mache, ist, ich habe so eine Art Mikroküche. Ich esse gerne und ich koche auch gerne. Und ich habe auch angefangen, so Sprossen zu züchten, so Mungo-Sprossen. Ja. Oder ich habe Kresse oder Senf oder auch Rotkohl als kleinen Samen. Und da mache ich dann schon mal Salat oder Gewürz von. Und diese Sprossen, da freue ich mich mal richtig, wenn die fertig sind. Dann brate ich die in so einer schönen alten gusseisernen Pfanne an. Und was dann gerade da ist, ein bisschen Chili oder Paprika. Gutes Olivenöl ist überlebenswichtig.
Mhm. Absolut.
Und es schmeckt richtig, richtig lecker. Und es ist wirklich ein unglaublich gesundes, leckeres Essen. Und ich finde das Schöne zu sehen, wie das wächst. Und ich muss es dann ja auch zweimal am Tag wässern. Das macht richtig Spaß, dann so eine kleine Mikroküche zu haben, die auch im Winter funktioniert.
Wo kaufst du dein, das muss ich kurz fragen, ja. Sorry. Wo kaufst du dein Olivenöl? Was hast du, welches ist das Beste für dich?
Es gibt eine Nachbarin, die haben ein kleines Haus in Griechenland und haben einen kleinen Olivenhain. Und über die sind wir an ein grandioses Olivenöl gekommen. Das ist jetzt leider ausgegangen, die Lieferung. Die nächste kommt im Januar. Ich hoffe, dass noch die 2-3 Flaschen, die wir haben, dass das noch durchhält, jetzt über die Weihnachtszeit. Aber das ist so genial. Und ich finde, wenn eine ganz schnelle, leckere Mahlzeit her muss, dann reicht eigentlich gutes Olivenöl, frisches Brot, eine Leidenschaft, die ist eigentlich nicht kompatibel mit meinem Beruf, Knoblauch und Salz, ja, Pfeffer und Tacken Chili.
Ja, vielleicht noch einen guten Käse dabei.
Ja, muss gar nicht. Also ich finde, das reicht schon vollkommen aus. Und vielleicht eine Tomate oder ein bisschen irgendwas Gemüsiges.
Deswegen, ich kaufe mein Olivenöl immer bei der lieben Rike von die Geschäftsführung von Zibaria, weil die auch in Griechenland aufgewachsen ist.
Ach, sehr witzig.
Und auch dort, von dort direkt ihr Olivenöl bezieht.
Ah, dann weiß ich ja, an wen ich mich zu wenden habe, wenn unsere Vorräte
darüber gehen. Genau, kann ich nur empfehlen. Wirklich, wir haben super Olivenöl
da.
Was macht denn gutes Olivenöl aus? Ich habe keine Ahnung. Holt mich mal ab.
Ich gehe ins
Aldi und nehme die Flasche, die da steht.
Es gibt so gravierende Unterschiede. Das ist wie beim Wein. Also es gibt so eine Gülle, und es gibt wirklich richtig, wo das einfach gut schmeckt, was nicht ranzig ist und ja, wo man einfach denkt, das ist Hochgenuss, ne? Und das wirkt sich, auch wenn man damit kocht, das wirkt sich einfach auf den Geschmack der Speisen aus.
Absolut, total. Also das ist wirklich so. Ich meine, das hängt davon ab, was du möchtest. Auch da kommt diese typische BWLer-Antwort, es kommt drauf an, ne? Also entweder möchtest du was Fruchtiges haben oder ein bisschen herber.
Genau.
Dann hängst du schon mal davon ab, ist es kalt gepresst oder nicht.
Ja.
Also da gibt's halt so. Das ist auch eine Wissenschaft
für sich. Aber allein zu wissen, wir kennen die und dieses Produkt hat eine Geschichte und keine erfundene Geschichte. Und das finde ich schon besonders. Also das Interessante ist, dass es mich irgendwie reizt, diesen Olivenhain selber mal zu besuchen. Ja. Irgendwie entstehen in meinem Kopf Bilder, wenn ich dieses Olivenöl zu mir nehme oder wenn wir das zu uns nehmen, auch zu Hause. Die Kinder mögen es auch sehr gerne. Und ich habe auch festgestellt, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, ihr seid irgendwo eingeladen, was bringe ich mit? Das hat er schon, das hat er schon, das hat er schon. Aber originell gutes Olivenöl zu verschenken, das ist ein cooler Geschenktipp. Da kann man jedem eine große Freude mitbereiten. Ja. Es ist cooler als irgendwie ein Blumenstrauß oder, sorry an alle, die mir jetzt Blumen geschenkt haben, freue mich auch drüber. Aber das ist wirklich
eine
tolle Geschenke. Nein, ich freue mich auch drüber.
Woher kommt denn das mit diesem Joghurt? Du sagtest eben, du hast selber Joghurt gemacht, jetzt die Milch vom Auenhof besorgt.
Ja, also die Milch habe ich nicht vom Auenhof besorgt, sondern die habe ich vom Bauernhof besorgt. Es gibt in Wolbeck noch einen kleinen Milchwirtschaftsbetrieb, traumhaft schön gelegen, und ich kenne die beiden, Josef und Ruth, sehr gut, und die haben Kühe und Hühner. Die Hühner sind übrigens freilaufend, also man kann da Eier aus dem Automaten ziehen, und es gibt, mittlerweile haben die Milch, allerdings nicht abgekocht, auch nicht pasteurisiert, dann kann man die zapfen für 80 Cent oder 70 Cent, und die schmeckt einfach richtig, richtig lecker. Ein Cappuccino mit dieser Milch ist der absolute Burner. Kann jeder hingehen, also ist also Werbeblock. Und dann kann man natürlich mit der Milch auch Käse machen oder eben auch Joghurt machen. Das ist eigentlich relativ einfach. Allerdings habe ich mir dafür so ein Joghurt-Apparello auch zugelegt.
Aber weil mich hat jetzt interessiert, so ist ja...
Mich interessiert jetzt, was ist ein Joghurt-Apparello?
Joghurt-Apparello ist eigentlich so ein... Eigentlich ein, ist es nur ein Erwärmer, der bei einer bestimmten Temperatur... ein Gefäß dauerhaft erwärmt, ja. 8 Stunden lang und dann, ich weiß gar nicht, welche Temperatur das ist, irgendwie 38 Grad oder 39 Grad. Und dann werden diese Bakterien, die da in dem Joghurt sind, werden dann dazu führen, dass die Milch dann eben eine andere Konsistenz bekommt und
die hart wird. Die werden mal wachgerüttelt. Aber ja, kennst du das irgendwie aus der Kindheit?
Nein. Dass deine Eltern das auch schon damals gemacht haben? Habe ich mir alle irgendwie selber, also ich bin ein Genussmensch, muss ich leider zugeben. Es gibt zum Beispiel ein Ding, es gibt ja viele Konsumgüter. Und ich weiß nicht, manchmal kennt ihr das, man freut sich, wenn es was Neues gibt und dann ist es irgendwie auch, ist halt da, ne?
Völlig enttäuschend, der Hanuta-Riegel übrigens.
Ja, das ist ja gut, der ist ja dann aufgegessen. Aber ich meine jetzt materielle Dinge, so. Und es gibt zwei Dinge, wo ich mich immer wieder drüber freue. Das eine ist, ich habe eine richtig schöne Becerra-Siebträger-Kaffeemaschine.
Ja.
Und wenn ich die morgens anstelle, dann ist das immer ein Glücksmoment. Dann muss ich eine Weile warten. Ist sicherlich unter Energiegesichtspunkt jetzt nicht gerade der Burner, aber sei es drum. Und dann unterschiedliche Kaffeesorten auszuprobieren, die dann auch entsprechend zu mahlen, das Mahlwerk einzustellen und dann einen schönen Cappuccino morgens zum Frühstück zu machen oder wenn Gäste da sind. Und es sind ganz viele Gäste, die sagen immer, ey, dein Cappuccino ist besser als in jedem Restaurant. Und das stimmt auch.
Möchtest du dich für eine Münsteraner Rüstung aussprechen?
Also, hast du einen Favoriten? Oh, ganz gefährlich.
Ja, genau, ganz.
Es gibt ja so viel gar nicht. Also natürlich gehe ich gern zur Röstbar. Die haben ja auch eine großartige Geschichte. Aber ich gehe auch gern zu Herrn Hase. Der hat auch tolle Produkte, finde ich. Und ich finde, es ist auch okay, weil die sich ergänzen. Also jedes Produkt hat eine besondere Güte. Und was ich auch gerne mache, also ihr merkt schon, ich mag Kaffee gerne. Ich nehme auch schon mal Kaffee, den ich dann einfach aufbrühe. Und dann mag ich am liebsten diese nicaraguanischen Bohnen, die auch immer nicht da sind. Also manchmal muss man eben auch drauf warten. Aber das finde ich auch okay, dass man auf etwas wartet. Ne? Und,
ja, das macht es eigentlich auch schöner.
Genau. Nee, das mache ich wirklich total gerne. Ja, und die anderen Konsumgüter, über die ich mich regelmäßig freue, sind meine 6 Fahrräder. Das ist auch etwas ganz besonders Schönes.
Aber was ist denn das für eine Kolonne dann? Rennrad bis Shopper?
Ja, Rennrad habe ich jetzt an meinen Sohn abgegeben. Dafür habe ich eingetauscht für ein Mountainbike.
Okay.
Dann habe ich ein Tourenrad. Das habe ich mir in Altenberge in der Fahrradmanufaktur zusammenbauen lassen.
Richtig mit Satteltaschenbefestigung dann? Das heißt so Tourenrad?
Aber auch ziemlich stabil. Und das Tolle an dem Rad ist, und auch das Teure, ist halt eine sogenannte Pinion-Schaltung. Mhm. Und die Pinion-Schaltung ist eine Getriebeschaltung. Die ist dermaßen cool. Da kann man von 1 bis 18 Gängen durchschalten. Mhm. Es gibt keine Ritzel. Man muss das Öl, glaube ich, alle 2-3 Jahre wechseln. Und mit diesem Rad bin ich schon einmal über die Alpen gefahren und das macht richtig Spaß. Also da kommt man auch mit über die Berge. Das ist richtig, richtig cool. Kann ich nur jedem empfehlen, so eine Pinion-Schaltung, die ist einfach der Hammer. Ja, dann habe ich ein Lastenfahrrad von Gazelle.
Ah, das ist cool.
Ja. Das klassische Gazelle-Tourneerad. Dann habe ich noch ein Bismarck-Rad, so ein Stadtrad, mit dem bin ich auch gerade hier. Und dann noch ein Schindelhauer. Schindelhauer ist Manufaktur aus Berlin. Ja. Auch total cool. Das Rad super schnell mit einer Gummi, mit einem Kahlriemen. Jetzt kommt eigentlich die peinliche Phase. Ich habe bis jetzt immer...
jetzt kommt das E-Bike.
Genau.
Das hätte ich noch gefragt.
Aber... wie gesagt, die Alpentouren oder auch meine normalen Radtouren. Bei dem E-Bike habe ich jetzt... im Wahlkampf mir gedacht, du machst alle Termine mit dem Rad. Mhm. Zweimal bin ich mit dem Auto gefahren worden, da ging es wirklich beim besten Willen nicht. Und dann habe ich gedacht, so, es ist heiß, du kommst da an wie so ein Schwitzmonster, also jetzt musst du doch mal auf eine andere Technik zurückgreifen. Und dann habe ich mir tatsächlich noch ein E-Bike dazu geholt. Und das macht auch Spaß, ist auch interessant. Also da habe ich jetzt auch ein E-Bike.
Ich bin letztens auch mal, da konnte man diese One Move testen, die so gehypt werden, weil die so ein futuristisches Design haben. Ist alles aus einem Gussrahmen.
Habe ich auch gesehen, ja.
Aber was gar nicht geht, die schalten automatisch. Und wenn man richtig feste tritt,
dann krackt es immer richtig hart und du hast
bam, die nächsten Freiheit Gang, möchte ich noch selber haben, entscheiden zu dürfen, in welchem Gang ich fahre.
Mit Automatikschaltung?
Automatikschaltung, hört sich erstmal gut an, ne? Aber sobald du drauf sitzt.
Ich habe jetzt bei Instagram einen Rad gesehen, was erstaunlich günstig ist mit so einer Hülle drum, also wie so ein kleines Auto. Die werden ziemlich gehypt momentan in den Netzen. Ich habe es aber noch nie live gesehen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob sie real gibt, aber die finde ich auch spannend.
Okay, ja, diese Liegefahrräder kennt man ja schon von den ein oder anderen Spezialisten, die hier durch Münster fahren.
Das habe ich aber auch nie verstanden.
Fahrt ihr auch Fahrrad?
Ja, nur zur Arbeit und zurück. Ja.
Kein PKW.
Ja.
Ich fahre nur Fahrrad.
Und meine erste richtige lange Radtour war in der Ostsee und war 80 Kilometer. Ich bin vorher noch nie 80 Kilometer Rad gefahren.
Nein, echt?
Ja. Du lachst wahrscheinlich über 80 Kilometer, ne?
No, 80 ist schon okay. Also
Sonntagsausflug.
Ja, das war tatsächlich am letzten Wochenende so.
Das, ja, okay.
Aber ich habe jetzt, seitdem die Kinder dann auch aus dem Haus sind, haben wir auch angefangen, Fahrradurlaube zu machen. Wir sind angefangen mit der Tour Kopenhagen-Berlin, sehr zu empfehlen, an der dänischen Ostseeküste entlang. Krass. Super Infrastruktur, auch da durch die Mecklenburg-Vorpommersche Seenlandschaft. Ja. Und das ist dann auch toll, wenn man dann in Berlin so einfährt. Aber auch Kopenhagen ist natürlich total cool, mit dem Fahrrad zu erschließen. Dann kann man auch mitreden bei den ganzen, die immer Kopenhagen so hypen. Mhm. Und, das muss ich dann allerdings auch sagen, als Münsteraner, auch wenn das vielleicht nicht gut ankommt, ich sehe auch, dass auch da nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist auch immer ganz interessant. Also es wird ja immer so getan, als wenn das so die heilige Stadt der Fahrradfahrer ist. Aber gut, dann eben die Alpentour, die Via Claudia Augusta von Augsburg nach Bozen. Mit dem Fernpass und dem Reschenpass. Super spannend, traumhaft schön. Und dann letztes Jahr sind wir dann von Bozen nach Venedig gefahren, also den zweiten Teil dieser Strecke. Und das ist einfach ein Paradies. Das macht so viel Gaudi. Also, und dann kann ich mir auch vorstellen, wie so in der Antike oder im Mittelalter so Reisen stattgefunden haben. Ich habe mich immer gefragt, wie sind die eigentlich über die Alpen gekommen? Und ja, jetzt weiß ich's.
Ja. Also Berge liebst du, ne? Weil ich habe hier stehen, ich weiß gar nicht, ist das korrekt? Wanderführer in den Alpen? Hast du das gemacht?
Genau.
Bist du das?
Machst du das? Nein, das hab ich glaube ich mal gesagt, was wäre, wenn ich nicht wiedergewählt worden wäre oder so ähnlich.
Oh gut, dann können wir uns die Frage ja jetzt sparen.
Genau, das wäre so der Plan B gewesen, wenn du jetzt nicht wiedergewählt.
Ja, weil die Frage haben wir uns einfach gestellt. Also im Privaten stellt man sich eigentlich die Frage, okay, wie sieht das eigentlich bei den Kandidaten aus? Gut, der Gegenkandidat hat ja auch einen Job, das weiß man ja auch alles, genau.
Ja.
Aber wie ist das denn, wenn der Oberbürgermeister auf einmal seinen Job so gesehen los ist? Was macht er dann? Gibt es schon einen Plan B? Überlegt man sich das? Oder wird man automatisch irgendwie da irgendwo einsortiert bei der Stadt, um es mal ganz salopp zu sagen? Aber wie funktioniert das?
Bei der Stadt sowieso nicht mehr. Also wenn man nicht mehr wiedergewählt wird, dann ist es auch ein Abschluss. Oder wenn man sich nicht mehr zur Wahl stellt. Und ich finde auch, dass in gehobenen Positionen oder höheren Positionen wie dem eines Oberbürgermeisters oder auch bei Dezernenten, dann ist es einfach auch eine Form des Anstands, dann auch wirklich Abstand zu nehmen und auch die Nachfolger oder Nachfolgerinnen, denen die Freiheit zu geben, auch unbeschadet arbeiten zu können. Man kann natürlich empfehlen, zur Verfügung stehen, wenn mal jemand eine Frage hat, keine Frage, und das gehört auch mit dazu, eine anständige Amtsübergabe zu machen. Das hat mein Vorgänger Bertolt Tillmann auch gemacht. Er hat sich wirklich Mühe gemacht, hat die Dinge super sortiert, hat mich eingewiesen. War eine relativ lange Zeit zwischen der Wahl und der Intronisierung damals. Und da hat er sich wirklich viel Mühe gemacht. Das gehört sich einfach so. Aber also da heißt es einfach, Abstand zu nehmen, Tschüss zu sagen und dann ist es auch gut. Aber erstmal ist es dann natürlich so, dass ich dann nicht in dem Alter wäre und zu sagen, so, das war's jetzt, ich gehe jetzt in Pension oder werde Wanderführer, sondern durch die vielen unterschiedlichen Aufgaben, die ich ja aufgrund des Oberbürgermeisteramtes wahrnehme, gibt es natürlich auch eine ganze Reihe an Netzwerken, wo auch durchaus dann neue Aufgaben auf mich gewartet hätten, die auch durchaus spannend gewesen wären. Ihr wisst ja, ich war ja mal Präsident vom Deutschen Städtetag, bin jetzt Vizepräsident, bin in verschiedenen auch nationalen Gremien drin, bin Mitglied im Deutschen Nachhaltigkeitsrat oder auch im Vorstand vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband und so weiter. Also da gibt es schon eine ganze Reihe an Netzwerken, wo ich mich auch einbringe, aber dann hätte ich mich natürlich in den unterschiedlichen Organisationen noch mehr eingebracht und da hätte sich sicherlich auch was Neues gefunden. Und von daher, ist es.
Ich muss gerade schmunzeln, Daniel Schlemermeier hier, mein werter Co-Host, hat Kai Pflaume als Login-Bild auf seinem Computer.
Ja, ist mein Profilbild.
Ja, wieso? Kai Pflaume, Alter.
Die Ehrenpflaume.
Neues, es gibt guten Pflaumenbrand.
Apropos.
Aus Stromberg, der ist sehr lecker.
Ja, der ist Kai Pflaum ist Ehrenpflaum auf YouTube, Mann. Ich bin up to date.
Ja, ich habe das auch schon gesehen, Idol, aber ich habe dich Gott sei Dank nicht
angeguckt. Auch seine Reichweite.
War das eigentlich schon immer klar, wenn wir uns jetzt nochmal deinen Lebenslauf so angucken? Grundwehrdienst, Fachhochschule und so weiter.
Sehr gut, abgehakt.
Ja, wir können da gerne nochmal genauer drauf eingehen.
Entschuldigung, ich muss mal sagen, sehr langweilige Verwaltungslaufbahn.
Ja, sorry. Wann so, gibt es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich werde jetzt Bürgermeister?
Nein.
Oder wie kommt sowas zustande? Nein.
Also, das ist irgendwie eine ganz skurrile Geschichte. Ich war immer schon irgendwie politisch organisiert und auch interessiert und auch schon immer an Zukunftsthemen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir mal angefangen haben, an Parteiständen Leuten die Schuhe zu putzen, darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von Schuhspray gefährlich ist wegen der Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW kurz. Mhm. Damals waren die ja in erheblichem Maße noch in Kühlschränken und auch in diesen Sprayflaschen vorhanden und es war klar, dass dadurch sehr gefährliche Ozonlöcher entstehen würden. Und so dass dieses Thema verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und Natur schon immer ein Thema bei mir war. Und so bin ich dann irgendwie auch, allerdings dann über den konservativen Weg, in eine im politischen Bereich unterwegs gewesen, habe aber immer auch diesen Teil in einer, wie gesagt, Partei, nämlich der CDU, eingebracht, die sich mit diesen Themen eigentlich noch gar nicht so intensiv befasst hatte. Und ja, ich war dann hin und wieder da unterwegs und als wir dann nach Angelmodde zogen, wurde dann die Frage gestellt, ach ja, wir könnten eigentlich auch mal jüngere Leute fragen, ob die nicht auch in der Bezirksvertretung mitmachen wollten. Und da bin ich dann aber sehr schnell rausgekegelt worden, sodass da auch überhaupt keine Chance bestand. Und dann war wieder die nächste Kommunalwahlperiode stand dann an und da wurde ich dann gefragt, na, hast du nicht Lust? Und ja, mach ich wohl. Und zwischendurch hatte ich auch noch da irgendwie so ehrenamtlich die Geschäftsführung vom Galizienhaus gemacht. Da habe ich dann für so ein Kulturprogramm und sowas gesorgt, habe also eine ganze Menge Leute da auch kennengelernt. Naja, und dann wurde ich gefragt und dann wurde auch gesagt, ja, kriegst du auch einen Platz, wo du auch reinkommst und so. Und dann fand zwischendurch irgendeine Geheimversammlung statt, wo sie mir den Platz wieder wegnehmen wollten. Da habe ich gesagt, komm, das lässt du, das bringt nichts, ich steig da aus der Politik. Und dann haben aber dann einige andere so viele Leute zusammengetrommelt, um dann Mehrheiten herzustellen, sodass ich dann doch wieder auf diesen Platz kam. Und dann gab es einen Konflikt zwischen zwei potenziellen BV-Bewerbern, einer Dame und einem Herrn, die beide postulierten, sie würden Bezirksbürgermeister, damals noch Bezirksvorsteher werden wollen. Und die haben sich öffentlich so gekesselt, dass sie im Prinzip beide verbrannt waren. Und dann fand eine Runde statt in einer Kneipe in Wolbeck, wo wir uns dann abgestimmt haben. Und dann stellten beide potenzielle Bewerber fest, sie sind nicht mehr wählbar und sagen, ich mach's nicht und der andere macht's auch nicht. Ja, dann standen sie da, kein Bezirksbürgermeister. Und dann hat der Bauer Heinz-Georg Bunnenbäumer mir gegenüber gesessen und trat mir gegen das Knie und sagt, das musst du jetzt machen. Genau. Ja. Dann bist du eigentlich bescheuert. Und dann zeigte er auf, ich habe da jemanden. Und dann wurde mein Name genannt, in der einen Ecke großes Raunen, die also vorher mich weg haben wollten und in der anderen, ja, wir kennen ihn ja gar nicht und so. Und dann Sitzungsunterbrechung. Und dann, zumindest weiß ich das von den Männern, die dann auf der Männertoilette waren, dann wurden schon mal die ersten Informationen ausgewertet, das war einer und so und dieses und jenes. Und dann wurde tatsächlich dann vereinbart, ja, der soll es machen. Und damit das nicht sofort, war ja keine offizielle Wahl oder irgendwas, war einfach nur eine Vereinbarung, eine mündliche. Und da war dann ein sehr in Pressewesen versierter Mensch, der hat dann gesagt, okay, dann machen wir sofort eine Pressemitteilung raus. Und damit war natürlich die Sache fest. Was schwierig war, ich habe dann, als ich nach Hause kam, gesagt, Maria, ich habe da noch eine Kleinigkeit, die ich dir mal eben kurz sagen wollte. Die haben mich jetzt gebeten, Bezirksbürgermeister zu werden. Ah, interessant, was heißt das für die Zeit, was heißt das für die Kinder und bla, so und so weiter. Ja, und so bin ich dann eben auch in dieses Amt des Bezirksbürgermeisters reingekommen, also damals noch Bezirksvorsteher. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass ein Amt immer auch das ist, was man selber rausmacht. Ich habe das, glaube ich, schon ziemlich aktiv betrieben, sehr viel Bürgerinnen und Bürgerkontakte gehabt, sehr viele Veranstaltungen organisiert, sehr viele Kontakte geknüpft, die ich dann auch genutzt habe, um Dinge voranzubringen und ob das Schulen oder Kitas war oder ob das auch in den Stadtteilen die Weiterentwicklung war, auch gerade in Wolbeck. war dann parteipolitisch aktiv, Kreisvorsitzender. Und irgendwann, als mein Vorgänger angekündigt hat, natürlich erst vertraulich, er wollte nicht mehr antreten. Da haben wir dann, das ist aber jetzt Nähkästchen, habe ich noch nie jemandem erzählt, da haben wir dann die Aktion Tulpenzucht gegründet. Da war dann ein ganz kleiner Kreis, mit dem wir dann die OB-Kandidatur von Markus Lebe vorbereitet haben. Aber bis dahin habe ich da im Ernst nicht dran gedacht. Das war eigentlich, es gab mal einen bekannten Journalisten, Spitzer von der MZ, der hat mal in einem Kommentar dieses Thema aufgeworfen, ob nicht gegebenenfalls Markus Lebe sogar derjenige sein könnte. Und da hat natürlich Riesentheater gegeben, wieso du und so und kann geht doch gar nicht. Und naja, und jedenfalls ist das dann diese Aktion Tulpenzucht tätig geworden. Dann haben wir eine Findungskommission gegründet, die ich auch total wichtig fand, weil es war ja nicht absolut. Also hätte auch wirklich jemand sein können, der weitaus da mehr Chancen gehabt hätte und auch besser gewesen wäre, wie auch immer. Und als Kreisvorsitzender habe ich die dann auch geleitet. Dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, also, und dann kam dieser berühmte Satz, mit dem ich manchmal häufig immer noch humorvoll konfrontiert wurde, ich kann nicht mehr länger ausschließen, dass ich nicht selber kandidiere, also gebe ich diese Vorsitzfunktion auf. Und das wurde natürlich auch sofort gepostet. Das war dann für die Älteren alle erstaunlich. Das steht ja schon im Internet, ja. So, das war man nicht gewohnt. Das stand dann vielleicht erst sonst 3-4 Tage später in der Zeitung, aber da stand es dann schon sofort im Netz.
Ja.
Und damit hat es natürlich eine Basis gefunden, die man sonst vorher nicht kannte. Ja, und es ist dann tatsächlich ein Mitbewerber gekommen, mit dem ich dann innerparteilich Vorstellungsrunden gemacht habe, dann durch die Kneipen getingelt bin, und dann, wo wir dann gingen, oder wo wir dann unsere Positionen dargelegt haben. Das war natürlich ehrlicherweise einer der anstrengendsten Wahlkampfzeiten für mich, dieser innerparteiliche Wahlkampf. Und der kulminierte dann schließlich hier auf dem Hafenplatz. Also nee, eigentlich sollte die Aufstellungsversammlung in der Turnhalle von den Stadtwerken stattfinden. Mhm. Weil aber über 1000 Leute dahin kamen, die wurden alle mobilisiert und natürlich auch viele neugierige Presse und so weiter. Das war die größte Parteiveranstaltung, die es je in Münster von der CDU ausgegeben hat, wahrscheinlich überhaupt von allen Parteien. Da wurde ein Festzelt aufgebaut, so ein Oktoberfestzelt auf dem Hafenplatz, weil sonst die Leute nicht untergekommen wären. Und man musste das natürlich in der Nähe dieser Halle machen, weil sonst die Einladung ungültig gewesen wäre, weil der Ort muss ja stimmen.
Aber warum hat das so polarisiert? Warum war das bisher die größte?
Weil das natürlich für viele unvorstellbar war, dass so ein junger Spund da diese Aufgaben wahrnimmt und hat zu wenig Verwaltungserfahrung und all diese Dinge, die dann artikuliert wurden. Und natürlich auch verschiedene alte Netzwerke, die noch da waren. Und andere haben gesagt, es wird dringend Zeit, dass hier Erneuerung reinkommt. Und das hat natürlich mobilisiert. Übrigens, ja, wie bei dieser Wahl ja auch. Es ist ja der Ort gewesen mit der höchsten Wahlbeteiligung in Nordrhein mit Abstand. So, und da kamen alle zusammen. War eine irre Veranstaltung. Teilweise wäre die beinahe geplatzt, weil zwei bekannte Politiker dann ein Statement für mich abgegeben haben. Das konnte man vor 30 Jahren machen, aber nicht vor 13 Jahren. Das war natürlich eine Bevormundung. Und dann drehte das ganze Zelt durch und das war wirklich, ja, und dann bin ich aus diesem internen Wettbewerb als Gewinner hervorgegangen und habe mich dann auf den Wahlkampf vorbereitet, der sehr lange dauerte, weil eigentlich sollte das die Wahl im Sommer stattfinden, gemeinsam mit der Europawahl, aber der Landesverfassungsgerichtshof in NRW hat dann entschieden, dass der Abstand zwischen dem Ablauf der alten Wahlperiode und der Wahl wäre zu groß gewesen, wäre im Juni bis Oktober, und dann hat es den Termin, glaube ich, im August gegeben. Da habe ich dann mit Herrn Heuer bin ich zusammen angetreten. Das war auch total interessant, die Erfahrung. Ich kannte ihn ja eigentlich vorher immer nur als Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rat und sonst eigentlich kaum. Wir haben allerdings von Anfang an ein rotes Telefon vereinbart und gesagt, wenn es jetzt unter die Gürtellinie geht, dann rufen wir uns an, weil ich finde, das ist immer bis heute einer der entscheidenden Voraussetzungen auch für die Glaubwürdigkeit von Politik. In der Sache hart kämpfen, aber sich persönlich nicht zu verletzen. Und ich glaube, dass das Thema Haltung, wie begegne ich dem anderen, dem Mitstreiter, der Mitstreiterin, auch Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung von Demokratie. Wenn wir uns nur noch kesseln, dann sagen andere, naja gut, dann kümmern wir uns um die Blauen, die da Gott sei Dank in Münster nichts zu sagen haben und hoffentlich auch weiter nichts zu sagen haben werden. Aber deshalb ist es so wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich ernst genommen fühlen und die wollen erleben, dass man um deren Sache wegen kämpft, aber dass man die Haltung und den Respekt bewahrt. Naja, kurz und gut, das habe ich, er hat mich sogar auch einmal im Auto mitgenommen, da waren wir bei der WN hinten am Hansaring, das war auch irgendwie total crazy. Ja, und dann haben wir, kann mich noch an den letzten Wahlkampftermin erinnern, der war im Garten vom Heaven. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass die Jusos irgendwie an die Wand von dem Speicher, der gegenüber war, irgendwie solche SPD-Dinger da dran gestrahlt hatten, während der unsere Wahlkampfveranstaltung war. Also und dann war es ja so, es gab ja damals keine Stichwahl. Ich hatte dann ein paar Prozente mehr als Wolfgang Heuer. Und dass ich dann da Oberbürgermeister wurde. Allerdings, ich immer auch großen Wert darauf gelegt habe, diesen Draht zu Wolfgang Heuer zu erhalten. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut damals, dass er dann Dezernent wurde. Und auch heute arbeiten wir außerordentlich vertrauensvoll und gut miteinander. Das halte ich auch für wichtig, weil ein Verwaltungsvorstand, der sich aus drei Parteien ja bei uns zusammensetzt, muss bei aller Parteilichkeit in der Lage sein, zusammen zu kooperieren, weil es gilt halt das Prinzip der Einheitlichkeit der Verwaltung und dafür trage ich natürlich als Chef der Verwaltung auch ein erhebliches Maß an Verantwortung für.
Jetzt hast du ja 2009, 2015 und 2020 jeweils einen Wahlkampf geführt. Mhm. Und ich persönlich bin 2009 nach Münster gezogen, ich kenne auch nur dich als Oberbürgermeister der Stadt. Jetzt spricht man aber ja oft gerne, das erleben wir ja auch gerade in Amerika, so ein bisschen von der Verrohung der Gesellschaft, so was Kommunikation etc. angeht. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob du halt einfach auch Angst hast und Angst empfindest, weil es gibt halt ein Dutzend Beispiele, ob auf Bundesebene oder auf kommunaler Ebene, dass Politiker angegangen werden, dass es Attentate gegeben hat und ne, den jüngsten mit dem Herrn Lübcke aufgrund dieser rechtsextremen Zelle, die sich da gebildet hat. Wie gehst du damit um und zum Beispiel auch so mit den sozialen Medien? Ich gehe davon aus, dass da auch viel Kritik geäußert wird und dass das teilweise auch unter die Gürtellinie geht, ne, wenn man sich versteckt hinter der Anonymität. Wie siehst du das? Liest du das überhaupt? Wie blendest du das aus?
Also es sind zwei Dinge. Das erste ist, ich habe keine Angst. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich auch noch nie ernsthaft bedroht worden bin. Es gibt Fälle von Bedrohungen, die teilweise meine Mitarbeiterin sehr belastet hat. Es ist mal ein Mann, der aber eine psychische Erkrankung im Hintergrund hatte, in mein Büro gekommen und wollte mich umbringen. Aber das ist halt so. Das kann schon mal passieren. Also es ist jetzt natürlich nicht, ich will das nicht runterreden. Und vor allen Dingen will ich nicht psychische Krankheiten oder psychisch kranke Menschen stigmatisieren. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die mit einem sehr unmöglichen Ton kommen. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ich mal einen Brief bekommen habe, dass die Lanzer mich holen würden. Das war damals im Zusammenhang mit der Umbenennung des Hindenburgplatzes in den Schlossplatz. Oder dass meine Kinder von Leuten aufgehalten wurden. Hier wohnt doch der Lewe, der will doch uns den Hindenburgplatz wegnehmen und sowas alles. Aber wie gesagt, das habe ich nie so hoch bewertet. Und vor allen Dingen habe ich nicht drüber gesprochen. Weil ich möchte eins nicht, ich möchte nicht zum Opfer werden. Und mich auch nicht als Opfer darstellen. Damit will ich jetzt nicht diejenigen, die wirklich massiv angegriffen wurden, kritisieren. Es gibt eine Grenze, wo man dann auch wirklich eine Solidarität, auch eine kommunale Solidarität artikulieren muss. Ich bin im letzten Jahr vom Bundespräsidenten eingeladen worden in einem relativ kleinen Kreis, um genau auch über dieses Thema zu sprechen. Und ich weiß, dass das ein sehr ernstes Thema ist. Ich bin mit einer Kollegin sehr gut befreundet, eine Kollegin Oberbürgermeisterin, die mir berichtet, dass sie von Rechtsradikalen attackiert wird, dass man ihr schon zweimal die Radmuttern vom Auto gelöst hat und Drohmails bekommt. Und das ist überhaupt nicht lustig. Und die macht sich natürlich auch Sorge, wenn an ihrem Privatauto sowas passiert oder die Kinder das Auto verwenden. So und aber Angst habe ich nicht. Und Angst taugt auch nicht für den Beruf. Also das ist, es gibt natürlich auch Ängste. Es gibt Ängste, dass etwas passiert, was nicht mehr kontrollierbar ist. Oder ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich auch am Anfang der Covid-19-Krise Angst hatte. Ich hatte Angst, dass uns die Daseinsvorsorge um die Ohren fliegt. Das habe ich aber niemandem erzählt, weil das hätte die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch verängstigt. Ich hatte Angst, dass die Leute jetzt wie die Bekloppten zu den Geldautomaten rennen, um Klopapier zu kaufen. Ja. Das ist ja so ein Wahn, ne? Und so das kann ja ganz schnell kippen. Und das etwas kippen kann, wo man da doch keine Angst hat, das habe ich erlebt am 9. November 1989, da bin ich auf der Berliner Mauer gewesen. Und das hätte auch kippen können. Ne? Aber ich habe komischerweise keine Angst gehabt, obwohl es gute Gründe gegeben hätte, Angst zu haben. Naja, also jedenfalls, es gibt Ängste. Es gibt auch manchmal Ängste, dass irgendein schlimmer Fehler passiert, den ich übersehen haben könnte, der Folgen hätte für die wirtschaftliche Situation der Stadt oder sogar für Leben und Gesundheit von Menschen. Also immer auch zu gucken, dass die Arbeit, die in der Verwaltung geleistet wird, so verantwortungsvoll geschieht, dass mindestens auch die politische Verantwortung oder dass man sich aus der politischen Verantwortung heraus gut vorm Spiegel wiederfinden kann. Und dass Risiken passieren können, dass Unglücke geschehen können, die zum Teil unvorhersehbar waren, das erlebt man immer wieder mal, wo kleine Katastrophen passieren, wo dann irgendein Element nicht mehr funktioniert hat oder Menschen, also der schlimmste Fall ist ja die Duisburger Love Parade, auch wenn das ja in gewisser Weise auch vorhersehbar war. Aber das sind so Dinge, wo ich dann auch immer froh bin, wenn die Dinge funktionieren. Und ich habe jetzt einige kleine und große Katastrophen miterlebt. Das erste war ein unerwarteter Wintereinbruch 2010, 2011. Ja. Heiligabend gibt es bei uns mittags immer schlesische Weißwurst im Butter gebraten, sehr lecker, wird auf dem Markt vorbestellt. Das war übrigens gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil man kam gar nicht mehr durch den Schnee in die Stadt rein. Ja. Und ja, das stimmt. Da können wir mal dran erinnern, ja. Dann habe ich, zu dem Schnee muss ich euch noch eine andere Story erzählen. Aber jedenfalls, dann saßen wir da gerade und ich hörte Radio und dann sagten die im Radio, in Münster ist aufgrund der Schneelasten das Dach einer Sporthalle eingestürzt. Ich dachte, ach du Scheiße. Dann habe ich sofort auch die Anrufe gekriegt. Dann habe ich unseren Feuerwehrchef angerufen und damals waren einige meiner Kinder in der Freiwilligen Feuerwehr. Dann sind die mit so einem alten Unimog, ohne Gurt, ohne alles, sind die da hingejuckelt mit Schneeketten. Und dann war hier tatsächlich am Ostbad das Dach eingekracht. Tag vorher haben da noch Kinder Sportunterricht gehabt. Mhm. Der Hausmeister war völlig konsterniert, weil er seine Wohnung da hatte und die natürlich auch zerstört war. Ihm ist Gott sei Dank nichts passiert, aber da ist die Dimension nochmal klar geworden. Und wie scharf wir da an so einer großen Katastrophe vorbeigeschlittert sind. Und dieser Schnee hat sich für mich erst als harmlos dargestellt. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten eine Sitzung der Sparkasse im Hotel Wienburg. Und da gewitterte es nachts und es schneite. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass Schnee und Gewitter zusammenkommen. Und da war schon am nächsten Tag so viel Schnee. Ich habe dann, weil ich ja immer Fahrrad fahre und weil ich ja die Bewegung zum Ausgleich brauche, gedacht, nee, mit dem Fahrrad, das geht nicht. Und wenn ich geahnt hätte, welche Auswirkungen dieser Schnee mal haben würde, hätte ich natürlich diesen katastrophalen Fehler nie begangen, den ich dann begangen habe. Ich habe dann entschieden, ich spanne mir meine Langlaufskier unter, bin mit Langlaufskiern in die Stadt gefahren. Ich habe so Nordic Cruiser. Wir sind ja fast breit. Ich bin so froh, dass ich mich so viele Leute nicht gesehen habe. Es hätte mir möglicherweise mein Amt gekostet. Ja, das war die Schneegeschichte. Und da sind tatsächlich sehr viele Leute verletzt worden, Schnee ausgerutscht und die Leute hatten den Kaffee auf und ich habe noch nie so sehr Schnee gehasst. Und dann kam in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, ich habe einen sehr guten Freund, der ist damals war der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes und habe ich gesagt, ich habe da zwischen Weihnachten und Neujahr nichts zu tun. Trecker raus und dann mit der Schippe in den Bereichen den Schnee wegmachen, wo wir es nicht mehr können. Und das hat gut geklappt. Das war eine gute Werbung für die Landwirtschaft in der Stadt. Da gab es eine Kiste Korn für.
Ja, jeder zufrieden und waren wir dann auch. Genau.
Ja, und die zweite Katastrophe war dann eine echte Katastrophe. Dieses Hochwasser.
Der schwere
Ein Ding, ja. Solitäres Ereignis, was eigentlich ja unwahrscheinlich ist. Es sind eine Superzelle ist schon unwahrscheinlich. Drei Superzellen übereinander ist eigentlich der Höhepunkt. Also es ist wie ein Lottogewinn umgekehrt. Also es kann eigentlich nicht passieren. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das verlief. Ich bin eigentlich im Urlaub gewesen, hatte aber mit einer Ratsfrau ein Gespräch vereinbart in meinem Büro. Und dann hat mich eine Bekannte angerufen, die war im Café Gasolin und sagte, hier ist ein Erdbeben. Und da ist durch einen Sturm der Baum auf dieses Café drauf gestürzt. Und das war so die erste Welle von dieser Katastrophe. Da ist hinten am Kanonengraben eine Wasserhose durch die Bäume geschossen und hat die Bäume nicht entwurzelt, wie man das von einem Orkan kennt, sondern zermalmt, richtig, wirklich zermalmen. Ich habe das mit eigenen Augen auch gesehen, bin da auch vorbeigefahren, das sah ziemlich verheerend aus, das hat es ja auch eine sehr schwer Verletzte gegeben hinten am an den Aaseeterrassen und bin dann mit dem Fahrrad weitergefahren Richtung Angelmodde und habe an der Umgehungsstraße gesehen, dass das überschwemmt war. Es hatte da nicht mehr geregnet und dann habe ich mir gedacht, nee, das sieht hier ganz komisch aus, ich fährst zurück ins Büro, das stimmt was nicht. Und dann bin ich zurück ins Büro gefahren und dann fing es wieder an zu regnen und ich habe bei der Feuerwehr angerufen und gesagt, Leute, wie sieht's aus? Ja, es ist noch im grünen Bereich. Und dann hat mich mein Büroleiter, der Rainer Oetz, toller Mensch, wirklich großartig, der hat mich dann angerufen und sagte, dass bei ihm die Straße komplett überflutet sei. Er würde mir dringend empfehlen, jetzt doch zur Feuerwache zu kommen. Dann bin ich mit dem Feuerwehrwagen abgeholt worden und das war genau richtig. Ich habe dann auch die Entscheidung getroffen, einen Krisenstab einzuberufen. Und was ich da erlebt habe, das war wie in so einem Katastrophenfilm. Also dieser Bildschirm, wo dann dieses Satellitenbild gezeigt wurde, wo es knalllila war, also wo man erkennt, also 297 Liter pro Quadratmeter, also nie in Deutschland ist das noch nie gemessen worden. Ja, es war Wahnsinn. Hier, ne? Und dann ja, ich hörte nur Martinshorn, ich sah Blaulicht, ich sah Blitze, dann kam nachts auch ARD für die Tagesschau. Und während des Interviews, was Wolfgang Heuer und ich gegeben haben, knallte das auf einmal, weil ein Blitz direkt drüber war. Und ich bin dann morgens früh, hat Wolfgang Heuer mich dann über Umwege bis zum Bundenturm gebracht. Danach war wieder alles gesperrt und bin dann zum Büro getippelt. Und dann bekloppt, wie ich bin, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und habe dann in Angelmodde, Klammer auf, da hat es nicht so viel geregnet wie im Norden der Stadt und im Nordwesten. Hab dann mich gewundert, weil ich so ein komisches Geräusch gehört habe. Und da ist aus einem Gulli, kam eine richtige Wasserfontäne raus. Und da habe ich gedacht, es ist doch nicht ganz normal hier. Und dann habe ich noch nachts ein paar Facebook-Kommentare eingegeben, was los war. Da habe ich übrigens zum ersten Mal richtig auch intensiv Social Media auch für politische Arbeit genutzt. Und habe dann noch zu einer Pressekonferenz eingeladen, die dann morgens stattfand mit einer großen Anteilnahme. Und dann sind wir zu den Orten gefahren und da ist mir erstmal klar geworden, was da passiert war. Diese schwimmenden Autos, diese schwimmenden Bücher in der Bücherei im Kinderhaus, diese Wasserfontänen, die das Schwimmbecken in einem Hallenbad im Kinderhaus zerstört haben. Dann die Fahrt nach Handorf, die dann aber schon in so eine Mühle enden musste, weil Teile der Straße weggebrochen waren. Dann haben wir dann den Apotheker besucht, wo der Keller überflutet war, die Gastronomen, Privatleute besucht. Dann war ich in Nienberger am Waltrupper Weg, wo Estrich sich bis oben zur Decke hochgefaltet hat. Leute, die gerade im Urlaub waren, zurückgerufen werden mussten und dann ihre frischen Häuser nicht elementarversichert sahen, den Tränen überströmt. Dann da standen Kanalstraße, wo die Leute da ihre Souterrain-Wohnung verloren hatten. Das war ein dermaßen großes menschliches Drama, was allerdings auch erhebliche Konsequenzen nach sich gezogen hat. Da wird nochmal deutlich dieses Thema Safety First. Also wir unterhalten uns über viele Dinge, die wir wollen. Wir wollen Sporthallen, wir wollen Kultureinrichtungen, wir wollen ein cooles Leben haben. Aber nichts ist cool und nichts funktioniert, wenn es nicht sicher ist. Und deshalb ist das Thema Sicherheit auch für mich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben deshalb ein Klimaanpassungsprogramm organisiert, was sehr, sehr aufwendig ist. Und man kann das in sehr beeindruckender Form zum Beispiel an der Kanalstraße sehen. Wir haben da ja einen Deich gebaut. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über einen Deich fahren würde und auch einen Deich eröffnen würde. Ein großes unterirdisches Pumpwerk und neue Kanalanschlüsse, sodass an der Stelle diese Gefahr nicht mehr geschehen wird. Wir haben Bachdurchläufe verändert. Oben am Waltrupper Weg war es so, dass ein Bachdurchlauf unter der B54, also der Straße nach Enschede, existierte. Der ist allerdings mit einem Gitter versehen gewesen, damit da keine Kinder reinkriechen. Aber einigen Eltern war das wohl immer noch zu gefährlich und meinte, die Kinder könnten da durch die Gitter durchgehen und haben dann Maschendraht davor gehängt. Mhm. Und das war natürlich tödlich, weil dadurch dann dieser Durchfluss nicht mehr gewährleistet war, weil dann Treibgut da sich davor geklatscht hat und so weiter. Ja, und das Dritte war dieses Ereignis vom April, die Geschichte am Kiepenkerl, ja. So dramatisch irgendwie war. Es war der letzte Samstag in den Osterferien. Ich habe mit meiner Frau noch eine Radtour gemacht. Wir näherten uns der Stadt und ich hörte Hubschrauber, was nicht ungewöhnlich ist, weil wir ja immer wieder durch die Uniklinik Hubschrauber haben. Und meine Frau ist ins evangelische Krankenhaus gefahren, um eine Bekannte zu besuchen und ich hörte unentwegt Martinshorn. Und dann bin ich Richtung Schlossplatz gefahren und habe gesehen, dass da ganz viele Krankenwagen herfuhren. Und bin dann zum Spiekerhof gefahren, über die A gefahren, über Wasserkirche und Dom. Die Straße Richtung Kiepenkerl war mit Flatterband abgesperrt. Und dann habe ich aber immer noch gedacht, ach ja, die wollten ja noch eine große Übung machen für den Katholikentag. Habe ich wirklich noch gedacht, bis dahin. Und dann bin ich, nachdem ich dann auch gesehen habe, dass aus Richtung LWL-Museum Krankenwagen kamen, abgestiegen und habe mein Diensthandy genommen und mal geguckt, ob da vielleicht irgendwie eine Meldung ist. Ich kriege ja dann immer auch so Feuerwehrmeldungen. Da habe ich gesehen, dass Wolfgang Heuer mich versucht hatte, zweimal anzurufen. Der war in dem Moment im Preußenstadion. Und dann habe ich das Band abgehört und habe gedacht, das gibt's nicht, was ich da gehört habe. Also Anschlag, mehrere Tote mutmaßlich und islamistischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Da, in dem Moment gehen alle Klappen runter. Ja. Ich bin dann erstmal ins Büro, weil ich habe immer auch im Büro gesagt, wir müssen mit dem Unwahrscheinlichen rechnen. Wir müssen dann auch Klarheit haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es passiert. Jetzt ist genau der Fall eingetreten, den ich nie gewollt habe, aber wo es jetzt auf alles ankommt. Bin ins Büro gefahren, habe erstmal nichts gemacht, gar nichts. Habe mich einfach nur erstmal hingesetzt, geatmet, richtig tief geatmet. Dann habe ich den gerade genannten Rainer Uetz angerufen und Thomas Pahl, mein Stadtdirektor, auch ein wirklich super Mensch, menschlich und auch fachlich. Und dann haben wir beraten, was zu tun ist. Ich habe noch einen Freund angerufen, der mir auch noch ein paar Hinweise gegeben hat. Ich habe als erstes einen schwarzen Anzug angezogen, hatte kein Hemd mit, aber einfach so ein T-Shirt angehabt. Und habe dann gesagt, so, du musst dich jetzt wirklich genau auf deine Rolle konzentrieren. Das ist jetzt was ganz Schreckliches, was passiert ist. Und bis dahin wusste ja auch keiner, ob es nicht noch weitere Anschläge geben würde. Du musst jetzt wirklich absolut klar, Ruhe und so weiter. Und habe mich im Prinzip auf drei Botschaften beschränkt. Trauer über die Toten, dann Genesungswünsche an die Verletzten und dann eben auch Dank an die Hilfskräfte. Und also ich meine, die ganzen Ereignisse sind ja bekannt, was dann eigentlich, es gab dann noch so ein paar kritische Momente. Die Gastronomen, die völlig fertig waren, die Mitarbeiter, ich habe dann dafür gesorgt, dass sie bei einem Gedenkgottesdienst dann irgendwie auch alle zusammenkamen. Ich habe mich mit Anwohnerinnen und Anwohnern getroffen, die evakuiert wurden, um mit denen zu sprechen. Also in den Fällen ist immer sprechen, ganz wichtig, da sein. Ja. Wirklich auch ja, mitfühlen. Und
zuhören wahrscheinlich.
Mitfühlen, auch, ne? Genau. Man kann auch gar nicht physisch viel machen, aber einfach da sein. Ne? Ja. Und zu sagen, Leute, alles, was wir tun können, wir sind für euch da. Ich kann mich sogar noch dran erinnern, im Theater war dann so eine Notstation von der Feuerwehr und wir hatten alle, und die Leute da auch, die hatten alle einen tierischen Brand. Und ich habe nicht gewusst, dass die Feuerwehr neben dem Theater einen Turm von Getränkekisten aufgestellt hat. Aber im Theater ein Kühlschrank mit Getränken war. Da habe ich gesagt, Leute, hat eine Schlüssel, er hatte keiner. Dann hat irgendeiner eine Axt geholt und dann
Kühlschrank eingeklopft.
Und dann war eben auch der Bogen, die Herausforderung, damit umzugehen mit dem Ereignis. Natürlich gab es eine riesige Medienaufmerksamkeit und dann wird natürlich ganz schnell die Schuldfrage gestellt, hat die Verwaltung was versemmelt. Ich habe noch am Samstag dann darum gebeten, die Akten auszuwerten. Und dann war montags dann die Diskussion darüber, wie gehen wir damit um und können wir überhaupt von dem Fall berichten? Oder Tote haben auch ein Recht auf Datenschutz. Andererseits habe ich immer gesagt, die Öffentlichkeit hat auch ein Recht, informiert zu werden. Dann hatte die Staatsanwaltschaft aber schon Montagabend Signale gegeben, dass wir aller Wahrscheinlichkeit clean sind. Und hatte dann abends noch einen Fernsehauftritt beim WDR. Und dienstags hatte ich dann zu einer großen Pressekonferenz eingeladen, die live übertragen wurde. Und da war dann natürlich die nächste Hürde, Achtung, dass du jetzt nicht in so eine Situation kommst, dass psychisch kranke Menschen stigmatisiert werden. Aber es war genau richtig, die PK zu machen. Und es gibt einen schönen Abschluss. Ein paar Monate später kriegte ich einen Anruf aus unserem Standesamt. Und die fragten, ob es wohl möglich wäre, also es gibt eine Anfrage vom Standesamt Salzgitter, dass ein Paar aus Salzgitter gerne heiraten würde. Aber aufgrund der massiven Verletzungen durch diesen Anschlag, es in Salzgitter nicht geht, ob es möglich wäre, das in Münster zu machen. Da habe ich gesagt, Leute, macht alles möglich, so unbürokratisch, wie es geht. Und wenn erforderlich, mache ich das sogar selber. Und dann habe ich mir Informationen über die geben lassen, auch von Freunden und so weiter, dass ich auch eine persönliche Rede halten konnte. Hat tatsächlich in der Raffaelsklinik oben die Hochzeit stattgefunden. Ganz bewegend mit den Helferinnen und Helfern, die da waren, mit Ärzten, die da waren. Und die sind eigentlich in Münster gewesen, um diese Krimiführung mitzumachen und sind wohl große Fans von Wilsberg und von Tatort. Und der Schauspieler Jankowski, der ja in dem Wilsberg-Krimi Overbeck spielt, ist von der Krankenhausleitung heimlich involviert worden. Und als ich dann das Traupaar die Ringe aufstecken wollte, waren die Ringe weg. Und dann klopfte es an der Tür und Herr Jankowski kam rein und ja, da waren die auch richtig gerührt und ganz begeistert. Und das waren auch sehr bewegende Momente. Und die vierte Katastrophe ist jetzt Covid-19, von der noch niemand so genau weiß, wo es eigentlich lang geht.
Ne? Ja, ich kann mich da auch an dieses Attentat noch sehr gut erinnern, weil ich genau zu dem Zeitpunkt, eine halbe Stunde bevor das passiert ist, bin ich mit meinem Hund entlang gegangen und stand gerade an der Bogenstraße, wo auch diese Niklaus-Statue ist, wo man ja entweder an der Nase reibt.
Die Breilmann-Statue, ja genau. Genau.
Und hab da noch hingeguckt und dachte, jetzt geht's wieder los, weil das ja eben, wie du schon sagtest, so kurz nach den Osterferien war und die Sonne, also das war ja eigentlich so mit das erste Wochenende, wo die Leute auch wieder wirklich
raus. Es war warm, mild. Es gab eine Kurden-Demo noch an dem Tag, eine große.
Ja, stimmt.
Deshalb war eine relativ hohe Polizeipräsenz auch in der Stadt.
Ja, richtig. Und dann, ich noch mit meinem Hund da hingeguckt und dachte, ja, alles klar, die Münsteraner sitzen wieder draußen und weitergegangen und dann irgendwann habe ich das halt auch dann so vernommen. Ja, deswegen, ich finde das ganz...
Aus all diesen Dingen ziehe ich ein Fazit. Bis heute. Und da bin ich dann auch wieder stolz auf diese Stadt. Ich finde, wenn es drauf ankommt, dann halten die Menschen hier echt zusammen. Und ich erlebe so viel Hilfsbereitschaft. Und ich erlebe, also auch beim Hochwasser, als diese Gruppe Regen in Münster eine Facebook-Gruppe gegründet hat. Und ich habe die besucht. Die waren in einem Zimmer, in einer Wohnung in der Nähe, also neben der Umgehungsstraße in St. Moritz, also man musste fast schon Nebelscheinwerfer anmachen, weil da so viel gequarzt wurde und die dann an den Telefonen waren, an den Computern waren, um dann eben die Hilfe zu koordinieren. Das fand ich total irre. Oder die Schlangen an Bürgerinnen und Bürgern, die Blut spenden wollten, als die Ereignisse am Kiepenkerl waren. Und das erlebe ich jetzt auch wieder, wo sich dann Studierende bereit erklärt haben, Einkaufshilfen zu organisieren für ältere Leute, wo Musikschaffende sich vor die Altenheime gestellt haben, um zu musizieren. Da gibt's so viele wunderbare Beispiele für. Das ist das Ermutigen daran und zeigt eben auch an der Stelle, dass so eine Stadt auch gut zusammenhält. Ein besonderes Ereignis habe ich gerade vergessen. Das ist eine Katastrophe, die allerdings jetzt nicht unmittelbar hier geschieht, aber die natürlich uns alle betrifft. Das sind die geflüchteten Menschen. Auch da habe ich natürlich gemerkt, dass die Münsteranerinnen und Münsteraner ungewöhnlich viel Empathie entwickelt haben, Leidenschaft, Hilfe angeboten haben und auch mit dazu beigetragen haben, dass die Menschen sich hier auch wohlfühlen. Und für mich persönlich gilt oder für uns persönlich gilt und galt auch immer, nicht über geflüchtete Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen. Wir haben eine befreundete Familie, die aus Libyen geflüchtet war, eine Palästinenserfamilie, nicht aus dem Libanon, sondern aus Libyen. Und es ist auch total schön zu sehen, wie die sich hier integriert haben und auch die Kinder hier auch schulisch weiter vorankommen. Und da gibt es mittlerweile so gute Beispiele für. Und abgesehen davon finde ich es auch total irre. Ihr habt ja schon rausgefunden, dass ich auch gerne pikante Dinge mag. Ich finde auch irre, was jetzt so an neuen kulinarischen Potenzialen sich in Münster Falafeln und solche Dinge, die in Gremmendorf gibt es einen super arabischen Imbiss. Das ist schon, finde ich, auch
total. Albanien in Münster, ja.
Albanien ist auch super, genau, ja. Da habe ich mir sogar ein T-Shirt gekauft mit einem arabischen Spruch drauf.
Na, cool.
Am Markt, an dem Marktstand. Die haben ja auch einen Marktstand, ne?
Ich finde es nur so, auch so Wahnsinn, wenn ich mir überlege, dass ich 2009 nach Münster gezogen bin, 2010 angefangen habe mit dem Studium. Damals hatte ich schon gesagt, warum machen wir eigentlich keine Facebook-Gruppe auf? Damals war nämlich 2010 war StudiVZ nämlich noch das Maß aller Dinge.
War das echt so? Ne? Ja,
2010 war das noch so. Das weiß ich noch genau. Da haben wir
und am heute Asi ist gesessen. Facebook schon wieder uncool bei jungen Menschen, ne?
Ja, am Asi gesessen, da war die O-Woche und da haben wir noch gesagt, lass uns doch mal eine Facebook-Gruppe machen. Und dann haben alle gesagt, wir sind noch bei StudiVZ. Und dann sieht man 2013, wie schnell sich das entwickelt hat. Und 2013 war eigentlich so.
Also meine Kinder macht nicht einer von Facebook. Also die sind sehr
viel. Machen die gar nicht mehr?
Nein. Ja. Die sind überwiegend bei Instagram unterwegs. Oder Snapchat. Also Snapchat habe ich mal versucht, das verstehe ich nicht. Das ist mir zu.
Nee, mir auch.
Das sieht so das einfach aus. Das ist aber so.
Das ist mir auch gruselig.
Ist gruselig, genau.
Gruselig
so
und wuselig irgendwie.
Gruselig, also genau.
Schnell
ja,
und
genau.
Schnell nehme ich das schon wieder weg.
Und denke, also ich habe auch schon mal ein paar Mal versucht, Sachen zu widerrufen und dann.
Dann schätze ich Twitter. Twitter ist einfach ehrlich.
Wo du gerade die Jungs von Byte hier erwähnt hast, kommen wir jetzt mal zu unserem Part, wo wir dir auch als Gast ein kleines Geschenk übergeben. Und wir haben uns gedacht, was machen wir? der gute Markus, der hat schon alles.
Der genau,
was schenkt man jemandem,
der schon alles hat?
Das E-Bike ist jetzt auch dabei, aber nichtsdestotrotz. Wir haben den Pullover besorgt,
wow,
vom Label von mir. Und das sind cool, einfach die Koordinaten vom Rathaus.
Ach, aber das ist, war ja cool, auch schon, ist das, was du anders?
Ja, das ach, war auch super, vorher schon klar und ja, das hat jetzt nichts irgendwie speziell mit dem Podcast
zu tun. Das finde ich ein total geniales Geschenk, wirklich.
Das sind jetzt, glaube ich, Simon, korrigiere mich, die Koordinaten
vom von Rathaus.
Das du gerade anhast?
Ja.
Ach so, okay.
Das ist ja cool. Einmal
eben rum.
Ja, super. Ja. Mache ich mir auch mal eben meine Maske um.
Sehr gut.
Moment.
Habe ich Zeit zum Käse essen?
du gehst, also, okay. Ja, ich dachte, du gehst jetzt andersrum und dann stehen wir jeweils an der anderen Seite. und zwar gibt es auch einen Pullover.
Ja.
Und wir wussten nicht, ob du L oder XL trägst.
Alles gut. Also lieber L.
Kannst du dir nachher einen aussuchen? Ja.
Oh, ihr seid aber Engel. Super. Dankeschön.
Vergiss du nicht, wo du arbeiten musst.
Oh, ist das cool. Ich weiß, dass unser Clemens, mit dem war ich mal in Israel, der hat so einen Pullover mit den Koordinaten von Tel Aviv. Und da war der so stolz drauf, also das Ding zu haben. Danke, ihr seid echt Schätze. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Sehr gerne.
Und mit dieser guten Laune, würde ich sagen, steigen wir auch direkt in ein kleines Spiel ein.
Ja, komm. Jetzt ist wieder Zeit.
Ja. Ich sag mal so vorweg, ich habe sehr wenig Ahnung von Politik. Ja.
Da ist, hat man gar nicht gemerkt.
Daniel auf jeden Fall der stärkere Counterpart von uns beiden, würde ich behaupten. Ja. Ich habe probiert, ein Spiel zu organisieren. Mhm. Ich nenne es jetzt mal Politiker oder Promi. Mhm. Und ich habe Zitate rausgesucht und ihr tretet gegeneinander an. Mhm. Und ihr müsst mir letztendlich nur sagen, ob es ein Zitat von einem Politiker ist oder von einem Promi oder einer ähnlichen Person, die kein Politiker ist.
Ja, okay. Ich bin ja erstmal der Underdog, aber der Underdog kann auch beißen.
Wir machen Best out of three.
Okay,
Also der erste mit 3 Punkten gewinnt und ihr dürft immer jeweils euch entscheiden zu demselben Zitat, würde ich jetzt einfach sagen.
Okay.
Also, erstes Zitat ist: Es ist mir ein großes Vergnügen, im deutschen Fernsehen rauchen und Alkohol trinken zu dürfen.
Punkt. Politiker. Würde ich auch sagen. Ich würde sogar sagen, das ist Helmut Schmidt.
Weißt du, wer es ist, Markus?
Schmidt?
Nee.
Ach, dann mit dem Alkohol, da habe ich auch
ein Ludwig Erhard? Christopher Lauer. Piratenpartei.
Ach so. Oh Gott.
Ja, das mit dem Alkohol, das
haben aber wir noch Politik, so waren wir schon mal richtig.
Ja,
also den Punkt haben wir schon mal kassiert. So halb legal.
Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.
Auch Politik. Ja, ich sag jetzt mal, das ist ein Promi.
Okay. Stephen Hawking.
Ah, okay.
Der geht an Daniel. Ja. Dann haben wir: Bildung ist etwas, was man ganz ohne Beeinträchtigungen durch den Schulunterricht erwerben muss.
Kannst du nochmal vorlesen?
Bildung ist etwas, was man ganz ohne Beeinträchtigung durch den Schulunterricht erwerben muss.
Würde ich auch Politik sagen.
Ja, da hätte ich auch gesagt, das klingt so trocken. Okay, da kriegt ihr beide keinen Punkt. Von Mark Twain, der Autor der Bücher Tom Sawyer und Huckleberry.
Wahnsinn.
Ja, okay.
Ja, spannend.
Ja, irre, ja. Dann haben wir: Ich kann mir meine Schmerzen aussuchen, Tiere nicht.
Kein Politiker, Promi. Ich kann mir meine Schmerzen aussuchen, das hört sich ein bisschen nach Politik an, nach irgendwie was Alternativen, also Politik, würde ich sagen.
Okay, der geht auch an Daniel. Das war Bela B. und Katharine Fleming für eine Peter-Kampagne.
Dann sind
wir auch schon 3.
Oh,
sehr gut.
Beim nächsten Mal trete ich wieder an.
Simon kriege ich ein T-Shirt, auf dem draufsteht der
Gewinner,
der Oberbürgermeister-Besieger.
Du kriegst die Koordinaten von dieser Bude hier.
Ja, perfekt.
Ach, Mann, ey.
Oh, das hat ja ganz gut geklappt. Ich dachte, das war zu offensichtlich immer. Ich habe mich echt schwer damit getan.
Aber daran kann man erkennen, dass manche Sätze, die schon vor vielen, vielen Jahrzehnten gesagt haben, immer noch Wahrheit haben. Ne? Und immer noch, also Mark Twain zum Beispiel, ne? Das ist ja sowas von gegenwärtig, ne? Also.
Ich hab gedacht, Simon, weil Simon so wenig Ahnung hat, das Erste, was kommt, ist, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich habe gedacht, das kommt.
Ja, das ist ja ganz einfach.
Ja, das ist ja ganz einfach.
Ja.
Von wem ist das? Helmut Schmidt.
Echt?
Ach, das wusstest du nicht?
Nö.
Das wird relativ oft verwendet.
Da bin ich noch sehr dankbar, dass ich ihn auch noch einmal sehen durfte damals auf dem Rathaus mit dir zusammen.
Ja, das da war auch, ich fand sehen. Ich auch toll, weil ich hatte ja die Gelegenheit, dann auch nachher noch mit ihm Mittag zu essen. Das war sehr interessant. Da haben wir noch über Mogadischu gesprochen und diese Dinge. Und es gab sowieso einige schöne Begegnungen, die dann, ich kann mich auch daran erinnern, als wir machen jetzt hier einen als Look hier. Alle 3 graue Mitte.
sehr cool.
Als der Daniel Barenboim, das fand ich auch total cool, mit dem zu kommunizieren. Das sind so manche, oder der König von Jordanien, Musik. Das war auch total interessant. Oder auch der niederländische König, also der war hier zum Jubiläum des Deutsch-Niederländischen Chor und der stand vor dem Rathaus
war so eine Militärparade, die, es war am Regnen und der war also wirklich sehr diszipliniert und dann waren wir nachher in einem Zelt und so ein König im Zelt, wo das auch das Wasser durch das Zelt durchtropft, an so einem ganz einfachen Tisch bei ganz einfachen Mahlzeiten, das ist ein total irres Erlebnis, finde ich. Also eben gar nicht so königlich, ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass Prinz Andrew hier war, als die britische Rheinarmee Münster verlassen hat. Und da gab es ein Projekt, Freedom of the City. Und da waren auch eine Parade. Und dann ist der gekommen von hinten mit einigen Fahrzeugen. Das heißt, er ist eigentlich nicht gekommen. Ich habe ihn nicht gesehen, weil es waren alle, hatten alle Militäruniformen. Und ich wartete. Und wo ist er? Und der ist schon längst hochgegangen. Der hatte eben auch eine Uniform und so aus wie alle anderen. Ne? Und hatte eine pottenhässliche, verrammelte Adidas-Tasche dabei. Und da habe ich gesagt, ja gut, also
Excuse me. Genau. Du hattest mal gesagt, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das war, aber das kommt jetzt auch von mir, dass du findest oder empfindest, dass eigentlich jede Kommune oder es für jede Kommune selbstverständlich sein sollte, so einen Digital-Hub zu haben. Wie stehst du dazu? Wie siehst du den Digital-Hub jetzt, nachdem es ihn über 3 Jahre gibt? Und kann man auf deine Unterstützung zählen, auch wenn die Förderperiode auslaufen sollte?
Ja, also ich habe, ich gehörte ja damals auch zu den großen Förderern dieses Digital Hubs und bin auch froh, dass wir den haben. Ich habe sehr, sehr viel positive Rückmeldungen aus dem Münsterland. Das ist ja nicht nur für Münster, sondern auch darüber hinaus. Es gehört mittlerweile es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es das gibt. Und diese Förderungen, die am Anfang stattfanden, waren ja sozusagen Geburtshilfen. Aber jetzt ist da schon ein ganz nettes, hübsches Wesen raus geworden und funktionierendes Wesen und wir brauchen diesen Digital Hub dringend. Warum ist das so und woran kann man erkennen, dass wir diesen Kurs auch fahren? Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass der Westdeutsche Rundfunk seinen Standort wechseln wird und wir auf der Ecke Wolbecker Straße, Eisenbahnstraße, ja, ein neues Gebäude da kreiert wird und wir gerade auch das Erdgeschoss nutzen wollen, um da digitale Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, also Digitales öffentlich zugänglich zu machen. Das hat ein bisschen auch etwas mit dem zu tun, was auch so eine Grundfrage ist, die ich mir regelmäßig stelle. Wem gehört eigentlich die Stadt? Und da gibt es einmal die analoge Stadt, also die erlebbare, erfahrbare Stadt, deren Herausforderung immer so darin besteht, für mich sie so zu gestalten, dass eben, was ich vorhin schon mal sagte, sich jeder dazugehörig fühlt, dass ich hier trotz der gnadenlos aus dem Boden schießenden Wohnpreise trotzdem mir jeder noch bezahlbar wohnen kann, dass ich auch kleinteiligen Einzelhandel habe, natürlich auch, dass ich eine florierende Wirtschaft habe, dass ich auch Start-up-Unternehmen habe und so weiter. Aber es gibt eben neben dem analogen Raum auch einen digitalen Raum. Da gibt es auch einen öffentlichen Raum und einen privaten Raum. Und da müssen wir eben auch gucken, dass diese Balance zwischen einer privaten Nutzung des digitalen Raums und einer öffentlichen Nutzung erhalten bleibt. Und ich finde, dass hier dieses Digital Hub da eine hervorragende Basis für bildet. Und eigentlich ist es so, dass ich eigentlich gar nicht mehr so gerne das Wort digital in den Mund nehmen möchte, weil ich sage ja auch nicht, dass ich schreibe mit dem Stift. Also wir fangen jetzt an zu Bestiftungen oder weil es eigentlich selbstverständlich geworden ist. Sondern für mich ist eigentlich viel wichtiger, die Frage zu stellen, einmal in der Verwaltung selber, wie kann ich Prozesse in der Verwaltung so optimieren, dass ich wirklich, auch wenn das schon wieder abgegriffen ist, aber eine agilere Verwaltung wird. Aber für mich ist auch wichtig, wie kann ich Lösungen mithilfe von digitaler Technik herstellen, die das Leben einfach angenehmer macht oder die auch Anforderungen erfüllt, die man braucht, um die großen Herausforderungen zu bewerkstelligen, zum Beispiel die des Klimawandels. Ich habe mir vorgestern eine App runtergeladen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Klima-App, so eine CO2-Fußdruck-App.
Okay, warte mal, ich glaube, ich habe die auch, wie heißt die?
Die ist relativ frisch. Die heißt Klimakompass.
Okay, was mache ich damit?
Da kannst du dann Klimapunkte sammeln, so was du kaufst, was du gerade, wie du dich bewegst und so weiter. Und das ist so eine App, die gerade jungen Menschen auch Spaß daran geben will, auch damit mit umzugehen. Ich meine, das ist ein Beispiel dafür. Oder wie ich auch öffentlichen Nahverkehr besser steuern kann und so weiter und so fort. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was unbegrenzt zur Verfügung steht. Oder auch der systematische Umbau unserer Stadtbücherei, die eben nicht mehr nur darin besteht, haptische Bücher zu verleihen, Klammer auf, was ich immer noch wichtig finde, Klammer zu, sondern auch andere Module bringt, wo eben auch eine andere Aufenthaltsqualität erzielt wird. Und also da gibt es mittlerweile so viele Beispiele. Und das ist zum Beispiel das, was mich bei dem Münsterhack so fasziniert. Das sind dann immer sehr konkrete Beispiele. Damals als das und münsterbezogene Beispiele. Und es gibt so viele Herausforderungen, die sonst immer einen riesen technischen Kram nach sich zogen oder an rechtliche Grenzen stießen. Und so kann man relativ schnell lösungsorientiert Dinge entwickeln und dafür eben auch Know-how und auch Räume, auch physische Räume zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich enorm wichtig. Und nicht nur denen, die sozusagen schon diese große wirtschaftliche Potenz haben. Ne?
Was hast du gehört, als du diesen Flaschenpost-Deal gehört hast? Das Münsteraner,
cool.
Also, Münsteraner Startup mal eben 1 Milliarde.
Das erste Unicorn in Münster.
Ja, es ist ja nicht das einzige, sondern wir haben ja auch eine ganze Reihe an anderen. Also erstmal ist natürlich die Summe gigantisch. In der Zeit habe ich einen Bericht darüber gelesen, über diesen Deal. Da stand leider Münster nicht drin. Aber es zeigt eben, dass ich weiß bei Flaschenpost auch, dass sie ja schon mal einen Anlauf gemacht haben und dann damit in die Grütze gegangen sind und dann danach wieder eingestiegen sind. Und das finde ich zum Beispiel auch irre. Es ist eben so, dass jetzt in Münster auch eine Kultur anwächst, die aushält, auch zu scheitern. Es gibt ja diese Fuck-up-Night, in der ja diese Scheiterideen auch nochmal zusammengetrommelt werden. Und das finde ich total wichtig, dass man eben auch voneinander lernt. Ich kenne den Jan Beckers ganz gut, der ja auch hier mal in der Nähe angefangen hat. Und wenn ich an Captain und Sun denke, zum Beispiel, die ja ihre Ursprünge hier hatten, oder ich glaube Liebeskind ja auch, diese.
Ja, genau.
So, das sind also eine ganze Reihe an Start-Uppern, die hier sich zu Hause fühlen. Ich wünsche mir, dass das Exzellenz Startup Center sich auch weiter profilieren wird. Und da ist einer meiner großen Sehnsüchte, dass die anvisierte Kooperation zwischen Twente und Münster auch weitergeführt wird, weil das sind sehr gute ergänzende Applikationen auf beiden Seiten. Ja. Das ist, und die haben übrigens auch sehr viele interessante Räumlichkeiten, weil da noch diese alten Industriehallen existieren aus der Textilzeit. Und da ist auch eine sehr, sehr kreative Szene unterwegs. Übrigens auch interessante Food Labs, so
gerade im Bereich Food sind die sehr
Food stark, sind die super. In einer Kirche ist eine Brauerei jetzt drin. und das ist ich glaube, dass wir an einem Punkt kommunal auch wichtige Schritte unternehmen können, um auch diese Herausforderung des Klimawandels beherrschen zu können. Das hört sich ziemlich banal an, aber wenn ich überlege, dass wir seit 200 Jahren mit exponentieller Zunahme unser Leben gestalten durch Verbrennung. Also wir organisieren Wärme durch Verbrennung, wir produzieren Güter durch Verbrennung und wir merken jetzt, dass diese exponentielle Zunahme dieser Verbrennung und des Wegwerfens des Verbrannten, also das nicht in einen Kreislauf wieder hineinführen, dazu führt, dass das zu einem Kollaps führt und damit eben kommenden Generationen das Leben erheblich erschwert wird. Und deshalb ist auch ein Ansatz der, nochmal genau zu gucken, wie kann eigentlich wirtschaftliche Wertschöpfung auch in Zukunft funktionieren. Also ohne wirtschaftliche Wertschöpfung wird es nicht funktionieren, aber dass es darum geht, sich Ressourcen zuzuwenden, die eben unbegrenzt zur Verfügung stehen. Die Kräfte der Natur, Natur selber, Kreativität, Kunst, Kultur, Internet, Musik, Podcasts, alles, was irgendwie da ist. Und ich weiß das deshalb, weil ich letztes Jahr auf einem ganz beeindruckenden Kongress in Südkorea war, zu dem asiatische und europäische Städte eingeladen wurden, nur zu dem Thema Kreativwirtschaft. Und wenn man sich mal genau anschaut, wie stark exponentiell die Kreativwirtschaft da in den letzten Jahren gewachsen ist, dann muss man sich dieser Sache ausdrücklich zuwenden. Und das ist letztlich auch einer der entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft dieser Stadt. Wo wird eigentlich in Zukunft Wertschöpfung betrieben? Mit den Behörden, Banken, Versicherungen alleine werden wir das nicht hinkriegen, sondern wir brauchen eben auch hier ein erhebliches Potenzial an Kreativwirtschaft. Und deshalb ist das hier auch eine Art Wirtschaftsförderung, was wir hier betreiben.
Ja, absolut.
Ja, jetzt kommen wir zum Rausschmeißer, ne?
10 schnelle Fragen.
Soll ich stellen?
Nee, darfst du beantworten.
Ja, okay.
Kopfsteinpflaster oder Asphalt?
Kopfsteinpflaster.
Markt oder Gemüsetheke?
Markt.
Rot oder Weißwein?
Weißwein.
Baumberge oder Rieselfelder?
Baumberge.
Senfwasser oder Quarkwasser? Was kannst du weniger vertragen?
Bäh. Genau das. Das ist nämlich die Frage. Was ist schlimmer?
Ich kenne beides nicht.
Das ist das Wässerchen, was sich auf dem Senf oder dem
Ach Quark so. Bildet. Ach ja, so, beides. Senf.
Depeche Mode oder Queen?
Depeche Mode. Nein, Queen.
Wollbecker oder Warendorfer?
Wollbecker.
Cineplex oder Kurbelkiste?
Kurbelkiste.
Kanzler oder Außenminister?
Außenminister.
Hafencenter oder sozialer Wohnraum? Ein kleiner Knaller am Ende.
Ja, komm. Ja, Markus, komm. Jetzt mal.
So, jetzt haben wir Viertel vor.
Ja, beantwortet hat er noch nicht.
Achso, Entschuldigung, Simon.
Sozialer Wohnraum. Aber Hafencenter brauchen wir trotzdem, so wie wir es jetzt entwickelt haben.
Sehr gut. Ja. Letzte Frage, Markus. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich aus der Fassung bringt, dass du mal so richtig eskalierst?
Ich überlege gerade, eigentlich sind das mehr Bagatellen. Also
das ist gut. Das ist
sind interessant. Die wollen wir ja hören.
Also, wir haben mittlerweile ein Börsenspiel. Das ist eigentlich fast schon unanständig, aber wenn bei uns die Großfamilie, also die Kinder und Enkel zusammenkommen und zum Frühstück, dann gibt es in einer Familie mit vielen Kindern mittlerweile ein Börsenspiel, das lautet da, es wird erstmal fixiert, was am wenigsten da ist und die Kinder nehmen sich das natürlich als schnellstes und die anderen gehen dann natürlich auch, dann steigt natürlich der Börsenwert und das kann man sich nicht vorstellen, dass erwachsene Menschen bei einem Tisch, der sich biegt, den Tisch immer noch plündern. Der selbstgebeizte Lachs ist das erstes weggebaggert wird, natürlich an festlichen Anlässen. Und so geht das dann weiter. Einige haben mittlerweile schon richtige Taktiken und konzentrieren sich auf andere Produkte, um das Augenmerk darauf zu lenken, damit dann abgelenkt wird von dem eigentlichen Produkt. Und das bringt einen immer aus der Fassung.
Das ist sehr schön. Das kann ich mir vorstellen.
Wenn du Münster noch was sagen möchtest, dann liegt das letzte Wort jetzt bei dir.
Wenn ich Münster noch was sagen möchte, ich freue mich, dass ich Münsteraner Bürger bin und freue mich, dass Münster ein Ort ist, an dem die Menschen zusammenhalten und ein Ort ist, in dem diejenigen, die neu herkommen, so wie ich das mitbekomme, sich überwiegend und auch hoffentlich sehr willkommen fühlen. Und ich wünsche mir für Münster eine gute Zukunft und bin da auch sehr zuversichtlich, weil wir das alles gemeinsam machen. In dem Sinne, danke an euch beiden.
Okay, das war der Oberbürgermeister. Vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen,
sehr gerne. Einschätzen.
Ja. Gerade in dieser doch schweren Phase, die wir haben.
Ciao, ciao. Ich danke euch. Viel Erfolg weiterhin. Ciao.
Ciao.